Audio Now.
Leute, eins vorneweg, bevor wir uns hier dem Lauschangriff widmen. Bitte keine Screenshots mehr von Tweets von Florian Schmidt-Sommerfeld über meinen Instagram-Account Buschi Buschmann an mich schicken. Ich möchte das alles nicht mehr mitkriegen.
Ja, aber nur weil du jetzt meinst, ich wäre hier der Böse. Mir schreiben übrigens auch Leute, hier, solche Aussagen passen doch gar nicht zu dir. Du scheinst zu viel Zeit mit Buschi verbracht zu haben. So. Weißt
was
du über sowas?
Was für Aussagen denn?
Ja, du hast doch sicher diese tolle Schauspieleinlage von Ciro Immobile mitbekommen, oder?
Ja, die Wunderheilung.
So, da habe ich geschrieben, verdammte Axt, was war das nochmal, warum ich mit dem italienischen Fußball nie so ganz warm werde?
Ja.
So. Und da haben sich dann ein paar Leute echauffiert und geschrieben, das wäre doch Buschmann-Style und ob ich zu viel Zeit mit dir. Da stehe ich auch drüber, die Scheiße.
Ja, aber wieso? Da musst du doch gar nicht drüber stehen. Da kannst du denen doch zurückschreiben, naja, wenn ihr diese Art von Fairness mögt, dann ist das euer Ding. Und wenn Buschi diese Art von Fairness nicht mag, dann bin ich gerne, dann unterhalte ich mich gerne mit so. Ihm. Das kannst du ja relativ, wenn die das anders sehen, das ist ja auch ihr gutes Recht. Wir sind ja, das wissen ja viele Leute immer noch nicht, ne? Wir sind ja ein freies Land. Da darf ja jeder seine Meinung. Ja, Leute, man sollte nur nicht auf jede Meinung hören.
Man muss das vielleicht erklären. Ich habe mir einen halb guten Gag erlaubt, der sich darum dreht, dass man bei Twitter ja die Antwortmöglichkeit einschränken kann, sodass niemand mehr kommentieren kann. Diese Funktion kannte Buschi nicht. Deswegen war er über den Inhalt sehr erzürnt und hat jetzt gemeint, ich würde hier eine Kampagne gegen einen gewissen Unionsminister fahren.
Nein, das geht doch jetzt alles in die... pass auf, und dann kommen wir gleich zum Sport. Versprochen. Es geht doch in die völlig falsche Richtung. Diesen Minister, den du da, wo du die ganz bewusst ja übrigens ausschließlich die Jugend zu aufgerufen hast, die sich dazu äußern sollte, mal gucken.
Ich wurde übrigens auch da schon ausgeschlossen. Mir haben Leute gesagt, und sie haben natürlich leider recht, dass ich mich mit 31 nicht mehr zu den jungen Leuten zählen darf.
Das also ist pass auf.
Bitter, aber es stimmt natürlich.
Wenn man nach Fakten geht und nach Außendarstellung und tatsächlich nach Geschehnissen in der Politik, dann gestehe ich übrigens auch älteren Menschen zu, dass sie nicht mit dem einverstanden sind, was dieser Minister, den du da angesprochen hast, so veranstaltet. Da muss man übrigens nicht unter 25 für sein. Ja? Da kann man auch, das kann man tatsächlich mit über 50 kann man auch sagen, eieiei, das geht in die falsche Richtung. Mir geht's immer darum, dass man ein bisschen vorsichtig sein sollte, ob ironisch oder nicht. Immer so, naja, wir Jungen und ihr Alten und wir Weißen und ihr Schwarzen und wir Kleinen
ach,
und ihr Großen und wir Dünnen
nein,
und ihr Dicken. Nein, Schmieso, das ist ein
das
ganz, ganz großes
okay.
Problem
ja,
in unserer Gesellschaft.
Recht. Das ist ein Problem, aber das habe ich wirklich rein ironisch gemeint und ja auch direkt aufs Brot geschmiert bekommen, dass ich mich überhaupt nicht mehr zu den jungen Leuten zählen darf, sondern gerade in der Übergangsphase zum alten weißen Mann bin. Es ist leider so.
Und das ist was ganz Schlimmes, wenn man ein bisschen älter ist und wenn man auch noch was erlebt hat. Und ganz schlimm ist übrigens, wenn man auch noch was erreicht hat, dann ist man sowieso scheiße. So, und jetzt machen wir...
Apropos, eine Menge erreicht. Er ist noch jung und trotzdem schon einer der größten Künstler unserer Zeit. Janni, bitte.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Schmieso, neuer heißer Scheiß, Telefonie.
So ist es. Sim on Mobile. Da kriegst du all net flat, 8 GB Datenvolumen. Zahlst gerade mal, na, das geht schon bei 8,99 los und das alles ohne irgendeine Vertragsbindung kannst du jeden Monat kündigen und du bist im Top-D-Netz. Mehr geht nicht.
Und der Werbestar, du, der Werbestar, das ist so ein Waschbär, den haben sie in eine Ruhrpott-Kutte gesteckt und ist der Popstar jetzt bei denen. Simon heißt der Typ.
Ja.
So.
Da ist er wieder gewesen. War ein schwieriger Einstieg. Es beschweren sich ja Leute. Es kommt ja gerne an dieser Stelle folgender Satz. Vielleicht kommt er ja auch wieder in irgendwelchen Bewertungsforen oder so. Eigentlich ein ganz akzeptabler Sportpodcast. Es sei denn, sie schweifen ab. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Wirklich hat das mal jemand? Oh.
Nein, also wirklich, aber du kennst es doch.
Und aber komm, doch lass aufhören, jetzt schon wieder zu mobbern. Ja. Aber Schuster, bleib bei deinen Leisten ist wirklich das ist wirklich für mich der Tod. Und weißt du, was übrigens geil war? Die Leute sind so, das ist so witzig. Ich habe doch letztes Mal erzählt, dass ich total allergisch auf den Satz bin, was für ein Spiel hast du denn gesehen? Dass man ja gerne alles kritisieren kann und darf, was ich schreibe und anderer Meinung sein kann. Und dann hat natürlich unter meinen ersten Tweet nach dem Podcast direkt einer nur geschrieben, was hast du denn für ein Spiel gesehen? Aber wobei, den habe ich zum Glück durchschaut.
Ja, so genau. Und wie gesagt, ein bisschen Spaß muss auch sein. Und zum Thema Schuster, bleibt bei deinen Leisten, wenn die ganzen Volltrottel, die das immer schreiben, auch wirklich mal machen würden, dann würden sie wenigstens die Schnauze zum Sport und zu Kommentatorenleistung und zu sonst was halten, dann würden sie bei ihren Leisten bleiben. Deshalb, Leute, macht das. Ja? Macht das. Schön. So, obwohl die hören uns ja hier gar nicht zu. Wir haben nur
Edelklienten hier.
Ganz liebe Leute. So, was ist dir denn aufgefallen, als du mal genau auf die Liste geguckt hast, wer alles das Halbfinale erreicht hat?
Ich sag's gleich und ganz ehrlich, ich habe einen flehentlichen Tweet, ich weiß nicht, ob dir der auch schon geschickt worden ist. Ich habe geschrieben, okay, Leute, wir waren uns beide einig, dass die Spanier die Schweizer besiegen, auch wenn es mit Hängen und Würgen war. Buschi hat gesagt, dass Toni Kroos aus der Nationalmannschaft zurücktreten wird und dass Italien 2-1 gegen Belgien gewinnt.
Bitte und Dänemark 2-1 gegen Tschechien?
Genau, also es war noch am Tag davor. Ich habe am Samstagabend schon geschrieben, bitte macht jetzt irgendwer ein Tor, sonst habe ich gar keinen Bock auf die Ausgabe vom Lauschangriff.
Pass auf, und das Gute ist ja, du hast ja noch Glück gehabt. Die Spanier kommen ja erst nach Elfmeterschießen weiter und die Engländer gewinnen es dann doch deutlich höher als 1-0. Aber unterm Strich...
Da warst du ja auch eine. Also du hast doch wirklich jetzt alles richtig.
Ich glaub, alle vier richtig.
Wir waren uns ja auch bei allen einig, nur ich dachte, die Belgier packen es und du hast gesagt, Italien 2-1. Aber hast du nicht sogar auch 2-1 Dänemark gesagt? Hast du nicht da sogar auch das Ergebnis?
Selbstverständlich.
Wobei, aber
ich bin ehrlich gesagt enttäuscht, dass ich die beiden anderen Ergebnisse nicht auf dem Punkt
hatte. Ja, komm, jetzt fahr dich mal runter.
Nein, das ist doch total, pass auf, wenn man sich, wenn man sich feiern lässt für richtige Ergebnistipps in einem Viertelfinale Fußball-Europameisterschaft,
so oft, wie wir jetzt auf dir rumgehackt haben für nicht eingetretene Ergebnisse, können wir dich jetzt schon auch mal loben, weil
das ist Größe und die hat man meist.
Ergebnis anzusagen. Ja, dann lass mich das eben machen. Und dann noch den Rücktritt eines Nationalspielers 2 Tage vorher zu sagen oder 3 oder 4, ich weiß nicht so. Also das kann man schon mal würdigen an der Stelle.
Weiche Faktoren, Schmiese, und danke, aber im Alter wird man milde und weise. Und ich weiß, dass mir es viele da draußen gar nicht glauben, aber ich weiß, dass ich da ein paar Glückstreffer gelandet habe. Geil ist wieder die Geschichte, da gibt's die ganz Schlauen. Als ich gesagt habe ich doch vorher gesagt mit dem Rücktritt, ja, das war ja wohl allen klar. Das sind die Allergeilsten, die dann immer kommen. Ja, oder heute im Fernsehen sitzen sie, ja, da war ja mit zu rechnen. Dann sollen sie es doch mal vorher sagen. Ich meine, ich kann das auch immer hinterher bestätigen und sagen, ich habe das alles gewusst. Was soll denn so eine Scheiße? Sollen sie es vorher sagen und einen sich doch freuen lassen? Da habe ich mich nämlich, was heißt gefreut? Aber da habe ich gedacht, Mensch, da hat mein Bauchgefühl mich nicht getäuscht. Und die ganzen Schlaumeier, die dann um die Ecke kommen und sagen, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe es genau gewusst.
Nee, ja. Ich sag, also jetzt, wo, weißt du, wenn man, ich habe mir gestern auch Tonis Podcast nochmal angehört, wo er das erklärt hat, aus seiner Sicht nochmal etwas ausführlicher als mit seinem in seinem Statement. Und das ist ja das, was du wahrscheinlich schon ein bisschen vorausdeuten konntest und ich eben nur hinterher, aber es macht natürlich absolut Sinn. Ne? Mich hat's dann in Retrospektive hat's mich auch alles nicht überrascht. Ich wäre trotzdem nicht drauf gekommen, dass der sich natürlich nach 2018 schon Gedanken gemacht hat, macht Sinn. Dass aber keiner Bock hat, mit so einem Scheißturnier abzutreten, der zur ganz großen Generation der Weltmeister gehört hat, ist auch klar. Dass der aber wahnsinnig an seiner Familie hängt, das weiß, glaube ich, jeder, der 2-3 Mal in seinen Podcast reinhört. Da gab es schon geile Momente, wo er erzählt, zum Beispiel, wenn er jetzt nochmal Kind wäre, würde er häufiger mal zu Hause anrufen, weil er jetzt als Elternteil weiß, wie sehr einen das freut, wenn sich die Kinder mal melden, wenn sie auf Achse sind und so. Daran hört man ja schon raus, was in dem seinem Leben inzwischen mindestens eine genauso große Rolle wie die größten Fußballspiele spielt, wahrscheinlich eine viel größere. Naja, und so fügt sich das alles zusammen. Und dass der dann nicht gerade noch Bock hat, für die WM 2022 in der Wüste was dran zu hängen, das macht ja auch absolut Sinn.
Ja, und ich habe es ja schon in der Begründung, warum ich das gedacht habe, dass es passieren wird, habe ich ja auch gesagt, ne, wenn man sich mit ihm so ein bisschen beschäftigt hat, dann ist nicht nur die Familie, dann ist es, der kann das auch sehr gut einschätzen, wo die Reise hingeht, fußballerisch. Der weiß ganz genau, dass er mehr auf sich achten muss, dass das schon auch ganz klar, das liegt in der Natur der Sache, schwierig genug wird in den nächsten Jahren bei Real. Auch da drängt man ja auf einen Umbruch. Der steht jetzt an in der Fußballnationalmannschaft. Du hast es angesprochen, auf diesen Mister nächsten Winter hat irgendwie keiner, also von uns zumindest, so richtig Lust. Er weiß, er muss auf seinen Körper aufpassen. Und es passt halt nicht in diese komische Fußballwelt. Und es passt schon gar nicht in das Image, das Toni immer vor sich hergeschoben hat. Aufgrund seiner Art, aufgrund seiner Körpersprache, teilweise ja sogar aberwitzigerweise, aufgrund seiner Spielweise. Natürlich ist er für viele immer noch der arrogante Lackel, Querpass-Toni und was sie nicht alle gesagt haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so klar der in der Birne ist, so klar er immer verneint, dass ihm das nahe geht, ich kann mir schon auch vorstellen, das ist jetzt nicht der Grund für seinen Rücktritt, aber auf diese, ja, ich habe das auch alles gewusst, im Nachhinein, Leute, hat er einfach keinen Bock, und das kann ich total verstehen. Und wie gesagt, wir kennen ihn ja jetzt auch nicht super gut, aber das war schon mein Eindruck damals beim Besuch in Madrid, als das Familienleben ja erst so richtig losging für ihn. Und jetzt ist es das erst recht. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und nichts könnte für diesen, natürlich ist es auch ein junger Millionär und der kann sich das erlauben, aber nichts könnte mehr für diesen jungen Kerl sprechen als die Entscheidung und die Begründung dieser Entscheidung. Ich ziehe davor absolut den Hut, was ja nicht heißt, dass man ihn nicht auch mal kritisieren durfte oder darf, wenn er Fußball spielt. Das ist sein Job, und dein Job oder mein Job ist im Zweifel auch mal zu sagen, das war nix, Toni. Und dann wird der sagen, ja, dein Kommentar aber auch nicht. Und dann muss man damit umgehen können. Also das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber
weißt du, was das Schöne ist? Jetzt hat er ja im Sommer deutlich mehr frei. Gut, der nächste Sommer wird ja eh ganz anders. Und hatten wir nicht mal lose ausgemacht, dass wir dann zu dritt nach Wimbledon fahren und dort die Sky-Berichterstattung über den Haufen schmeißen?
Ja, ich wusste ja bis vor kurzem gar nicht, dass Sky Wimbledon überträgt.
Was?
Das habe ich doch erzählt. Ich habe doch mal bei Insta Live nach der Frage, ob ich noch einen Kommentatorentraum hätte.
Ja.
Dann habe ich angefangen, habe gesagt, naja, so einen richtigen Traum habe ich eigentlich nicht mehr im Sport, weil ich echt viele geile Sachen kommentiert habe. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann, wenn ich bei einem Sender arbeiten würde, der Wimbledon überträgt und Roger Federer stünd im Finale, dann würde ich gerne ein Wimbledon-Finale mit Roger Federer kommentieren. Und dann schrieb einer, du arbeitest doch beim Sender, der Wimbledon überträgt. Und da habe ich, oh scheiße, ja, Sky überträgt Wimbledon. Ja, aber die kämen ja im Leben nicht auf die Idee, mich Tennis übertragen
zu lassen. Also du bist wirklich... Ah, oh Gott. Ich hab's gerade nicht erlaubt.
Man fragt sich ja, wie die auf die Idee gekommen sind, mich Fußball übertragen.
Schon schlimm genug. Auch da gab's lange Diskussionen, aber es hat sich dann nicht verhindern lassen.
Ist das herrlich. Gott. Wir schweifen ab.
Sollen wir noch mal über, oder wir können ja auch gleich kurz über Wimbledon reden. Ich weiß nicht, ich habe mir in der Tat den sehr holprigen erste Runde, das Erstrundenmatch von Federer habe ich nicht gesehen. Da hat er ja davon profitiert, und das wäre wirklich spitze auf Knopf. 1-2 nach 6 hinten, wenn ich richtig bin, der wäre vielleicht wirklich sehr unerwartet, sehr früh rausgeflogen. Dann hat es leider seinen Kontrahenten mit einer Verletzung erwischt. Das Drittrundenmatch, das was gestern war, wir nehmen am Sonntag auf, habe ich auch nicht gesehen. Das schien aber bis auf einen Satz sehr souverän zu sein. Da habe ich nur eine kurze Zusammenfassung gesehen.
War das
gesehen.
Gasquet oder was? Oder
nee, Gasquet war nein, genau war das, was Runde. Ich gesehen habe. Genau. Nee, da hat er richtig geil gespielt. Der erste Satz war richtig umkämpft. Da war der Gasquet, hatte man wirklich, du weißt, oft bewahrheitet sich's in 5-Satz-Matches nicht. Aber da war es wirklich so, der erste Satz war auf Top-Level. Den hat Federer sich dann gezogen. Und danach, finde ich, war der, wie er halt auf Rasen spielt.
Gasquet ist auch nicht mehr in der Blütezeit seiner Karriere. Das muss man schon auch sagen. Das ist auch eher im Herbst.
Ne? Der hat ja auch eher so ein bisschen, sagt man ihm nach, soweit ich da richtig bin, sein Talent auch so ein bisschen, sagen wir nicht ganz ausgenutzt. Ne? Und deswegen.
Ja. Mach es nicht wieder mit einem Vorwurf, da tendierst du ja immer ein bisschen zu, sondern mach es einfach, der hat sicherlich nicht alles rausgeholt, aber...
Ist bei mir ja auch so, sonst wäre ich heute Handballprofi und nicht hier armseliger Podcast.
Pass mal auf, den Quatsch habe ich neulich gelesen. Hast du das eigentlich selbst gesagt oder hat sich da irgendeiner einen Scherz erlaubt?
Nee, das ist eine gängige Meinung. Weißt du, der alte Svetislav Pesic, der hat über mich mal gesagt, ich hätte durchaus Potenzial für Nationalmannschaft.
Jetzt mal ganz ehrlich.
Nein, das warst ja du.
Du hast in der Jugend Handball gespielt und warst in der Jugend ganz okay. Ah. Und dann hast du irgendwann in der Jugend noch aufgehört. Und jetzt, wen hast du da, also jetzt ganz ehrlich, wer hat das geschrieben? Das ging, glaube ich, um deine neue Sendung da in Sat.1 mit der Johanna Klum. Und zu jedem von euch gab es irgendwie 10 Fakten. Übrigens wurde da auch Schleichwerbung für den Podcast hier gemacht.
Ne? Richtig. Ja.
Auch da wurde ja gelogen. Auch da wurde dann ja behauptet, ich würde fälschlicherweise immer davon sprechen, dass du in Amsterdam die Coffeeshops aufgesucht hättest. Da wurde geschrieben, dass du nicht einen einzigen von innen gesehen hast. Da kann ich an dieser Stelle der Produktion und Redaktion deiner Sendung da nur empfehlen. Ich kenne dich schon ein bisschen länger. Man sollte dir halt immer auf Schritt und Tritt folgen, sonst tust du einen bei der Erbse und verschwindest kurz. Und wenn du dann wieder diesen glasigen Blick drauf hast, dann sollten sie wissen, wo du warst.
Du bist wirklich so ein es ist wirklich der schlechteste Kollege, den man sich wünschen kann. Komm,
nein, Schwieso würde nie in einen Coffeeshop gehen. Er war in Amsterdam, um zu arbeiten. Tennis.
Also,
wollen wir jetzt mit Tennis anfangen?
Ja, wir waren doch schon bei Wimbledon.
Ist das nicht ein EM-Special? Ach nee, wir sind ja jetzt, wir nehmen Sonntag auf, kommen aber Montag drauf, ne?
Ja, genau.
Deswegen ganz regulär.
Deswegen sind wir quasi eine normale Ausgabe. Genau.
Gegen wen hat Federer denn dann dritte Runde gewonnen?
Ach, sag mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hat der Kyrgios aufgegeben oder was?
Ja, ja, stand 1-1 Sätze und er musste aufgeben.
Oh nein, das war eigentlich, ich dachte, das wäre abgebrochen wegen Dunkelheit oder
nein,
so.
Nein.
Weil das wollte ich mir unbedingt noch angucken, weil die zwei finde ich ja so geil. Der Auger Aliassime ist ja wahrscheinlich der legitime Federer-Nachfolger, was den Stil angeht. Und Kyrgios ist ja eh die geilste
Ja,
Sau,
aber den kannst du dir jetzt in der nächsten Runde trotzdem angucken. Der spielt nämlich gegen Zverev.
So, und das wird spannend. Zverev habe ich nämlich auch ein bisschen was gesehen und der hat auch, hat ja gegen Taylor Fritz den ersten Satz verloren und dann doch noch ziemlich souverän, ein Tiebreak hat er gebraucht, aber er hat es zweimal über Breaks und über einen Tiebreak gezogen und was ich von dem gesehen habe, das sah schon geil aus. Wimbledon war ja immer das Turnier, mit dem er am ehesten so gefremdelt hat. Da hat er jetzt schon seine Bestmarke mit Achtelfinale wieder erreicht. Ich weiß, hast du auch was gesehen von ihm? Also ich finde, er sah sehr beweglich, wuchtig, gut. Guter Aufschlag kam, das, was man halt so von ihm braucht. Und mental müssen wir, glaube ich, eh nicht mehr drüber reden. Da ist er nicht mehr so, hat er ja auch selber mal gesagt, wie große Schwierigkeiten er da hatte nach einem verlorenen Satz, dass er gleich alles umkippt. Das hat er ja inzwischen echt abgelegt. Er kommt ja regelmäßig von 0-1 oder sogar 0-2 zurück.
Ich habe nicht viel gesehen, weil ich ja bimse wie ein Malocher momentan. Wir haben ja alle 7 Vorrunden, alle 7 Vorrunden von Ninja Warrior sind schon im Kasten. Ich habe aber ein bisschen was gelesen. Er hat selbst zum Spiel gegen Taylor Fritz gesagt, dass das beileibe nicht sein bestes Tennis war. Das hört man häufiger von ihm in letzter Zeit, aber er hebt immer darauf ab. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Du kannst nicht, wenn du, selbst wenn du den ganzen Weg gehst, 7 perfekte Matches bei einem Grand Slam spielen, sondern du wirst immer mal durch so einen Slump, sagen die Amerikaner, wirst du durch müssen. Das scheint ihm bisher wieder gut zu gelingen. Jetzt wird es sehr interessant gegen Auger Aliassime. Halte ich für vollkommen offen, aber der wackelt gerne mal nervlich und ich glaube, dass Zverev da im Vergleich zum jungen Kanadier oben auf ist. Interessant wird's halt dann, wenn jemand wie Djokovic, ich weiß gar nicht, wie die Auslosung ist, wann er auf den treffen kann, wenn solche Leute kommen.
Ist das nicht sogar, ich habe den Turnierbaum jetzt auch nicht, aber das ist frühestens Halbfinale, wenn ich richtig bin, oder Finale.
Sogar. Ja, Zverev ist an 4 gesetzt.
Dann wäre es Halbfinale. Dann wäre es Halbfinale, ne? 2 und 3 treffen sich und 4 und 1 im Halbfinale. Dann müsste der Baum so sein. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber so ist es ja dann in der Regel.
Ich weiß gar nicht, ob das immer so ist, Schmizo, dass das dann automatisch 1 gegen 4 und 2 gegen 3 ist. Da werden uns jetzt die Tennisfachleute schreiben.
Ja, gut, sind wir wieder.
Ich glaube, das hängt einfach davon ab, wer in welche Hälfte kommt. Und ich glaube, das ist nicht immer so.
Ach, stimmt. Die haben ja einen Draw, oder?
Genau.
Stimmt, die haben ja gar nicht. Das ist ja
das ist, du bist wieder in der falschen Sportart, aber das ist egal. Das ist, weißt du, wenn aus Tabellensituationen in eine Playoff-Phase gegangen wird, dann ist das oft so, zum Beispiel 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3 gegen 6, aber da gibt es eben.
Ich weiß, so ein paar wenige Sachen über Sport weiß ich und die versuche ich dann einfach ganz dreist auf alle weiteren Sportarten umzulegen. Das ist,
Also ich kann dir aber sagen,
auch, dass Zverev sehr gutes Pressing gespielt hat.
Ja, und ab Halbfinale zählt in Wimbledon dann ja auch die Tordifferenz.
Die von der englischen Nationalmannschaft.
Nee, die aus der Handball-Bundesliga.
Und wer ist Kiel? Die haben dann einen entscheidenden Vorteil.
Aber sag mal, du, Angie Scheiße. Kerber ist auch im Achtelfinale, ne?
Und die ist alt, das stimmt, jetzt wo du sagst, welches Match habe ich denn von ihr gesehen? Das gegen diese Italienerin, jetzt habe ich den Namen gerade nicht mehr. Alter Schwede, hat die gut gespielt, weil da haben beide richtig gespielt. Und was mich überrascht hat, ne, wir waren uns bei Kerber ja immer einig, dass so über kämpferische Qualität.
Klassische Konterspielerin.
So ist es, genau. Aber die hat da teilweise Inside Out oder auch mal von der Grundlinie aus zentraler Position Longline so Vorhanddinger rausgeschmettert. Da habe ich echt gestaunt. Und und die hat einen Stop. Das war ein ganz entscheidender Moment. Da hat sie sich, glaube ich, einen Break zum Satz oder irgendwie so. Die hat einen geilen Stoppball gespielt. Also wirklich, da war alles drin. Also ich als einigermaßener Tennisinteressierter, aber doch Laie, war echt begeistert. Die hat einfach richtig geiles Tennis gespielt.
Ja, aber jetzt wird's interessant. Achtelfinale Coco Gauff.
Oh ja.
Junge Amerikanerin. Das wird sehr interessant.
Die hat natürlich diese klassischen Siegerschläge, ne? Ja. Winnerschläge.
Aber du übrigens, ich glaube, das ist erst 3 Jahre her, dass die Kerber das letzte Mal Wimbledon gewonnen hat. Ich glaube, es war 2018.
So ist es, ja.
Das ist also noch gar nicht so lange her. Ich gebe ja zu, ich war schon immer so ein bisschen im Abgesang. Ich habe wirklich gedacht, so die letzten Monate, wenn ich drauf geguckt habe, nicht nur auf die Ergebnisse, sondern auch wie sie gespielt hat, dass da nichts mehr geht. Aber Rasen ist schon einfach besonders. Ne? Dann ist es natürlich auch eine besondere Besetzung dieses Jahr bei Frauen und Männern.
Weißt du, im
also wer weiß, dass da was
ist
geht.
Ist ja, ne? Auch so, ich finde schon, das ist das, was beim Damentennis irgendwie cool ist. Also so sehr wir diese Ära der großen drei lieben, ne? Aber im Damentennis ist ja viel mehr Fluktuation und du wirst mal hoch. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, wenn er selber so durchzieht wie bisher, ist jetzt auch schon klar, dass Djokovic dieses Turnier gewinnt. Also da sind sich doch alle einig, dass der Favorit ist. Und
ja,
dann
aber Schmieso, du musst
so
noch lernen. Ich weiß, das fällt dir schwer, weil du auch einfach eine Generation bist, die du musst da noch reinwachsen. Du musst lernen, dir ein eigenes Bild zu machen. Nicht, was alle sagen. Mach dir ein eigenes Bild.
Du, aber das ist... du, wie viele Matches von Zverev hast du gesehen? Wie viele Matches von Zverev hast du gesehen über die volle Distanz?
Jetzt hier in Wimbledon, bei diesem Turnier?
Ja, genau, damit du
nicht
dir ein eigenes Bild machst.
Ach so,
aber ich soll mir, naja, egal. Also Kerber, das war auch keine Italienerin, Spanierin
war das, natürlich. Da habe ich ein paar Ballwechsel von gesehen.
Ne? Naja, und dann von dem anderen Match gegen eine Belarusin, bin ich richtig? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das habe ich, auf jeden Fall ein osteuropäisch klingender Name. Das habe ich leider nicht gesehen. wir sind echt ein bisschen Vogelwild. Aber da hat sie ja nach Satzverlust 6-0 und 6-1 gewonnen. Also die musste ja weggefegt haben, obwohl sie den ersten Satz relativ deutlich verloren hat mit 2 Breaks. Ja, also Kerber, aber ich gebe dir völlig recht, aber sie hat ja schon in Bad Homburg das Vorbereitungsturnier, da sah sie schon sehr gut aus. Sie hat gesagt, ach, hier fühle ich mich einfach wohl und es kommen so viele schöne Erinnerungen hoch. Und ich glaube wirklich, die ist auch in einem Stadium ihrer Karriere, wo sowas vielleicht nochmal eine größere Rolle spielt, ne? Wie wohl fühle ich mich, wie sehr bin ich im Flow, und jetzt ist sie halt scheinbar im Flow. Und dann gucken wir mal, ob sie weiter flowt am Manic Monday.
Ich glaube, sie schafft jetzt das, was man ihr schon länger gewünscht hätte. Einfach, früher haben wir gesagt, befreit aufspielen. Weißt du, sie muss ja nichts mehr beweisen. Die hat 3 Grand Slam Turniere gewonnen. Nicht jetzt wie Graf oder Becker, aber so ein bisschen hat hin und wieder, gerade ich erinnere mich dann, die Australian Open hat der Marco Hagemann für Eurosport kommentiert. Sie hat schon die Tennisnation hat sie mitgenommen und hat so viel erreicht. Ja. Und die muss jetzt nichts mehr beweisen. Und vielleicht hat es da im Kopf Klick gemacht. Und jetzt kann das plötzlich eine ganz lange Reise werden. Also ich würd's ihr wirklich gönnen. So richtig glaube ich noch nicht dran, weil so eine Swiatek oder Ashleigh Barty, die halte ich dann doch schon auf Rasen für stärker. Aber wer weiß. Ja? Also sie weiß ja, wie man das Ding gewinnt.
Ja, genau. Ja, manchmal kann das ja schon ein Vorteil sein, dass du... ja, nicht diesen vielen Unbekannten, nicht den Druck, deinen ersten Erfolg oder so, sondern du hast das alles schon mal gesehen. Also wer weiß, ja. Aber du hast recht, so vom spielerischen Potenzial und so gibt sicher ein, zwei andere, die da ja. deutlich drüber ja. sind, ne?
Also ja, auch Aufschlag, Winner-Schläge, da, das ist dann schon, wenn du da richtig gut drauf bist, gerade in Wimbledon. Aber als Konterspielerin, wenn du natürlich einen super guten Aufschlag gut retournieren kannst, wenn du so eine Kampfmaschine bist wie Kerber, kannst du ja im Grunde die Stärken, die diese anderen haben, ihnen direkt um die Ohren zurückhauen. Und das ist ja ihre große Stärke. Also das könnte echt spannend werden. Ich hoffe, ich kann ja nichts gucken. Ich sehe ja auch kaum Tageslichter. Ich sehe ja bald so aus wie du, ja. Blass, bisschen rundlich. Ich muss mich abreagieren, Schmizo. Ich bin so ein bisschen, ich muss mich über Leute hier ärgern und dann kriegst du es halt ab, entschuldigung.
Über wen
die Leute verstehen das. Ach du, ich ärgere mich immer über alle Leute. Ja, die hat mich auch echt ein bisschen hier, die hat mir diesen Ballon geschenkt, schau mal.
Ja, du bist der Beste. Süß. Ist das nicht süß?
Wenn Leute eine ganze Produktion terrorisieren, weil sie sich für größer und wichtiger halten, als sie sind, dann kriege ich eine Krise. Und damit ist das Thema auch durch.
Ja, aber Jan ist halt einer der größten Künstler unserer Zeit. Dass der sich dann da ab und an mal was rausnimmt, das ist halt so.
Ja, das stimmt. Aber er ist ja auch noch jung. Hört der wohl unseren Podcast? Ich meine, er gibt uns Intro und Outro. Janni, du kleiner Scheiße, ich liebe dich.
Ich glaube, dass der wirklich deutlich Besseres zu tun hat. Aber
der muss immer mit dem Hund raus, Suki, und die ist völlig verrückt. Das ist eine Hündin. Seit der mit der ganzen Sippe hier in Köln ist, seit ein paar Wochen, werden hier permanent Radfahrer, Fußgänger und andere Hunde angefallen von der Hündin von Jan Köppen. Die ist wild. Weißt du, ist so ein rumänischer Straßenhund, hat er übernommen. Ganz, ganz süß und toll, aber die verteidigt alles. Alles, wo sie ist, ist ihr Territorium. Und wenn ein Radfahrer dem Köppen zu nahe kommt, dann sollte er sich das besser gut überlegen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich muss jetzt hier nochmal eine Live-Story während des Podcasts. Ach, jetzt guckst du mich auf einmal an. Ah, dann macht es keinen Sinn. Weil ich sehe die ganze Zeit deine Augen nicht. Aber gut, ist auch egal.
Pass auf, wenn du mir in die Augen guckst, verliebst du dich wieder. Und was sagt Helena dann?
damit kann sie leben. Sie weiß, dass sie mich auch mal teilen muss.
Nein, ich gucke hier auf die Hohenzollernbrücke, wo die ganzen Liebesschlösser hängen. Da muss ich immer dran denken, wenn ich mit dir Podcast mache.
Wir könnten noch kurz über die NBA
Das ist doch alles plumper Quatsch. Das brauchst du dir doch gar nicht mehr anzugucken. Phoenix gegen Milwaukee jetzt in den Finals. Milwaukee hat es geschafft, gucken, ohne Giannis gegen Atlanta.
Mit einem brutal starken Chris Middleton. Wir haben ja bei Atlanta, glaube ich,
Holiday ist auch gut, den vergessen
wir Holiday, immer. Genau, also der Point Guard und der Dreier quasi, also der Wing und der Aufbauspieler, die haben das vor allem scoringmäßig übernommen, was durch Giannis gefehlt hat. Und auf der anderen Seite, Trae Young kam ja sogar zurück, glücklicherweise in dem Spiel.
Ja, aber war nicht sein Spiel.
Aber genau, hat totale Off-Night gehabt, was das Scoring angeht. Und die haben, ich weiß nicht, so Bogdanovic hat ja schon immer so 20 geliefert in diesen Playoffs und mit Reddish hatten sie noch einen, der von draußen wie wild geballert hat in dem Spiel, aber es hat relativ deutlich mit 11 Punkten nicht gereicht, also 118 zu 107 war es. Und man hat halt schon bei den Hawks gemerkt, ne, Jung und Sohn Huerta, über den haben wir auch schon mal geredet, Kevin, der hat mal die großen Spiele gehabt, aber dann eben auch mal die Spiele mit 5 Punkten. Das ist halt in einem Spiel 6 dann schwierig von einem Starter, der 30 Minuten spielt. So, und jetzt ist es, naja, sagen wir mal, ohne Giannis sehe ich sie gegen Chris Paul und Devin Booker, die jetzt auch noch ein paar Tage mehr Ruhe hatten, weil die ja schon länger durch sind durch ihre West-Serie. Da sehe ich aber ehrlich gesagt nicht so viele Chancen für die Bucks, wenn Antetokounmpo nicht fit wird.
Nee, also da bin ich komplett bei dir. Ich würde es auch ehrlich gesagt dem 36-jährigen Chris Paul gönnen. Ist auch nicht immer der einfachste, glaube ich, aber ist irgendwie ein geiler Floor General, irgendwie ein geiler Typ und ich würde es ihm gönnen. Zum Thema Atlanta noch, naja, also ganz ehrlich, wer hätte die denn in den Conference Finals erwartet? Also ich hätte das nicht getippt, also für die war das am Ende eine gute
das
Saison.
Das ist echt so, ne?
Ja,
also auf die Bucks konnte man kommen, aber die Suns, hätte ich auch nicht gedacht.
Und die Bucks, ich meine, mit Antetokounmpo sieht das dann ganz anders aus. Aber du, da ist ja dann auch die Frage, ne, wie fit ist er dann, wenn er, ich weiß ja gar nicht genau, was er hat. Da wird ja auch immer ein Geheimnis drum gemacht. Aber selbst wenn er zurückkommt, in also welchem Knie, Zustand?
Ne? Genau, aber ja, genau, aber weiß was? Man nicht. Man aber weiß was? Nur, dass es das Knie ist, ja.
Ja. Also von daher, keine Ahnung. Ja, die Nächte werde ich mir nicht um die Ohren hauen und ja, morgens mal ein paar Zusammenfassungen, wie sich das so entwickelt. Aber es ist schon einfach dieser Wermutstropfen, dass so viele der Superstars nicht aktiv an diesen Playoffs teilnehmen konnten durch Verletzungen. Das haben wir aber letztes Mal schon alles besprochen. Von daher könnten wir uns im Basketball nochmal kurz der deutschen Basketballnationalmannschaft widmen. Da habe ich ein bisschen genauer hingeschaut. Die sind zum Zeitpunkt der Aufnahme noch vor dem entscheidenden Spiel für Tokio, Olympia-Qualifikation. Haben tatsächlich gestern, das habe ich nebenbei so ein bisschen geschaut in den Pausen von Ninja, Kroatien in Split geschlagen. Das ist nicht einfach, auch wenn nur 3000 Leute in der Halle waren. Aber Maodolo mit einer überragenden Leistung. Generell lebt das Team, das habe ich ja
29
ja,
oder so.
Ja, ja, und ja, das ist ja nicht immer alles. Bogdanović auf der Gegenseite macht, glaube ich, 36 oder 37. Mit dem hatten sie echt Probleme. Aber es ist ja nicht nur das Scoring, sondern wie er das auch geführt hat. Sie hatten ja wieder das Problem, dass Bonga sich wieder leicht verletzt hat. Ich weiß gar nicht, ob der heute mitmachen kann im entscheidenden Spiel gegen Brasilien. Aber was schon auffällt, und das habe ich dir ja immer gesagt, ne, diese anderen Sportarten außer Fußball leben immer extrem davon, also Mannschaftssportarten leben immer extrem davon, gar nicht, dass sie eine Horde von super Individualisten sind, sondern dann deutsche Nationalmannschaften sind immer dann stark, wenn sie als Kollektiv sich zusammenreißen. Und dann ist ein Tag mal der Topscorer, dann der. Die Ausnahme war die Basketball-Ära mit Dirk Nowitzki.
Ich wollte gerade sagen,
ja, Moment,
das muss
Moment,
man schon,
Moment, Moment, Spieso. Ja, aber das muss man auch einordnen. Das war eine Zeit und das waren Charaktere und jetzt wird's interessant. Da war das auch so glasklar. Da gab es diesen einen Leuchtturm mit Dirk und alle anderen, bis auf vielleicht hin und wieder Ademola Okulaja, der da ein bisschen dran zu knabbern hatte, was auch menschlich und nachvollziehbar ist. Aber alle anderen, und jetzt wird interessant, haben das immer akzeptiert, haben das mitgetragen und haben ja einfach trotzdem ihren Teil dazu beigetragen, dass die Mannschaft erfolgreich sein konnte. Dirk alleine hätte nicht Bronze in Indianapolis und Silber in Belgrad gewinnen können, sondern es hat immer als Kollektiv funktioniert. Und das Spannende war übrigens oft, ich kann mich an Spiele erinnern, da weiß heute kein Mensch mehr was drüber. 2007 bei einer Europameisterschaft in Spanien war es, ich glaube, gegen die Italiener irgendwann mal, das hat doch Carla Borger auch erzählt, plötzlich kam Joe Herber um die Ecke, er hatte keinen Mensch, hatte den auf der Rechnung, aber wenn es nötig war, wenn Dirk mal abgemeldet war oder nicht so gut drauf war, das hat es übrigens auch gegeben in der Nationalmannschaft, selten, aber das hat es gegeben, dann sprang immer einer in die Bresche, dann war es mal der Pascal Roller, dann war es Marco Pešić. Immer wieder waren es andere, die in die Bresche gesprungen sind, aber Dirk war natürlich, der stand über allen anderen. Das war eine ganz andere Voraussetzung als heute. Aber auch heute ist es einfach so, es ist kein Joe Vogtmann alleine, es ist kein Sharpshooter wie Andy Obst alleine, es ist kein Mo Wagner, kein Bonga, die NBA-Spieler. Nein, es geht nur als Kollektiv und das bewundere ich sehr. Und vielleicht eins, boah, wir schweifen echt ab, aber heute ist es halt wirklich mal wieder ein Podcast, der so kreuz und quer geht. Weißt du, an wen ich heute denken muss? Jetzt kriegst du gleich eine Krise. Ich habe mir heute den Film angeguckt, Trautmann. Über Bert Trautmann, den deutschen Keeper von Manchester City.
Ja, mit gebrochenem Genick.
Ja, und vor allem mit der Geschichte, als Kriegsgefangener in England zu bleiben und für Manchester City zu spielen und diese Entwicklung und wie der dann zum akzeptierten Keeper und später sogar zum Helden wurde. Und weißt du, woran ich gedacht habe? Es klingt, jetzt wird's vogelwild, ich weiß. Ich habe an diese deutsche Basketballnationalmannschaft und an Kollektiv und an Miteinander und an, es geht jetzt ganz tief, vergeben oder was durchgehen lassen gedacht. Yoshi Saibu. Pass auf, und der war ja nicht in der Wehrmacht, ne, und hat ja niemanden bombardiert. Der hat einfach eine wilde, für unsere Meinung, komische Meinung geäußert und sich komisch verhalten vielleicht. Aber die Nationalmannschaft und die Verantwortlichen, sie haben es auf eine schlechte Art und Weise geregelt. Aber sie haben sich die Hände gereicht und irgendwas muss ja passiert sein, dass Saibu die Mitspieler überzeugt hat. Also nochmal, da sind ein paar Jungs, da sage ich, die haben nicht nur gesagt, alles und scheißegal für den sportlichen Erfolg, sondern die haben gesagt, wir müssen hier was ausräumen. Und die haben sich die Hand gereicht und die marschieren jetzt übrigens als Mannschaft zusammen. Und vielleicht springen wir mal über unseren eigenen Schatten und sagen, er ist Teil dieser Mannschaft, die im Moment als Team super funktioniert. Wir vergessen das nicht alles, was da war, aber wir sind bereit, zu verzeihen ist ja vielleicht viel zu weitgehend, aber das zu akzeptieren, dass die Mannschaft gesagt hat, wir nehmen ihn auf und wir gehen den Weg mit ihm gemeinsam. Ich weiß, das fällt dir schwer, das ist mir klar. Und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist. Aber ich habe zumindest mal drüber nachgedacht. Ich sage das, weil auch der wieder ein gutes Spiel gemacht hat gegen Kroatien.
Naja, du hast die entscheidenden Punkte, deswegen will ich auch gar nicht nochmal aufführen. Letztes Mal schon gesagt, eigentlich hätte es da von Ingo Weiß, dem Präsidenten, eine klare Entscheidung geben müssen. Jetzt, wenn die Mannschaft sagt, es gab da Äußerungen, so mit denen wir d'accord gehen können, dann ist das schon mal ein guter Schritt. Das wäre halt schön, wenn es die dann auch mal öffentlich gibt, weil sonst sieht es immer noch so aus, als wäre da eigentlich, wie sollen wir von einem Umdenken reden, wenn es nur dieses absolut nichtssagende 4-Minuten-Video aus dem Hotelzimmer gibt.
Aber Schmizo, vielleicht ist das ein Scheißvergleich und vielleicht geht das viel zu weit und vielleicht bin ich auch gerade einfach nur wieder so extrem nachdenklich. Ich habe wieder so eine Phase im Moment, wo ich mir über so ganz viele Dinge Gedanken mache, wie wir miteinander umgehen, was gerade so passiert. Und ich habe das wirklich in der Sekunde gedacht, wenn die Menschen in England, wenn die Menschen in Manchester und wenn die Juden in, das ist ja die Geschichte, ich weiß nicht, ob die 1:1 so stimmt, da wird ein bisschen Filmdrama dabei sein, aber es wird zumindest so dargestellt.
Ich hab's noch nicht gesehen.
Wenn die Juden in Manchester dazu in der Lage sind, einen offenen Brief zu schreiben und zu sagen, hey, wir sollten einen Menschen danach bewerten, was er selbst gemacht hat, macht, tut und wie er sich verhält. Ey, verdammte Scheiße, wenn die das geschafft haben, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann sollen wir es nicht schaffen, einem Yoshi Saibu zu ermöglichen, einen vernünftigen Weg zu gehen. Ey, entschuldige bitte, wie bekloppt sind wir denn?
Da hast du völlig recht. Aber dann muss er halt auch einen vernünftigen Weg gehen und ein paar Sachen immer noch mal gerade rücken. Also ich nehme
aber
nicht
pass auf,
dass Schmizo, der Trautmann damals wachsweich gesagt hat, ach, aber einiges war da auch, mein Gott, vielleicht ganz
in Ordnung. Nein, aber Schmizo, er hat zum Beispiel, so ist es in dem Film, ich muss jetzt vorsichtig sein, was da ist ja nicht in Hollywood gedreht, sondern wahrscheinlich irgendwo Babelsberg oder so, keine Ahnung. Aber was da jetzt Kino oder Film ist. Aber wenn das richtig dargestellt ist, hat er zum Beispiel gesagt, wir hatten keine Wahl. Da weiß ich ganz genau, dass ganz viele Leute sagen, und so wurde es auch dargestellt, ja, das sagen alle, wir hatten keine Wahl. Also der hat auch nicht hingestellt und hat sich jetzt im ersten Schritt mal entschuldigt, ja, dass er Kriegsteilnehmer war beim Kriegstreiber oder in der Wehrmacht.
Gut, aber wie gesagt, da finde ich den Vergleich jetzt ein bisschen krumm. Ja, Saibu kann sich sicher nicht hinstellen irgendwann und sagen, ich hatte keine Wahl, als bei dieser Demo mitzulaufen. Das passt dann nicht so ganz. Ja. Aber lass es uns nicht...
Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne?
Ich weiß, was du meinst. Zweite Chancen hat jeder verdient.
Genau.
Wie gesagt, mir fehlt dafür halt ein klares Bekenntnis, dass er das auch wirklich nicht so gemeint hat, sondern damals ein bisschen Pfeil im Kopf hatte.
Und Schmizo, tu mir einen Gefallen und ihr da draußen auch, versteht mich jetzt nicht falsch. Bevor das kommt.
Ja, dass du das nicht gleichsetzen willst, hat, glaube ich, jeder verstanden.
Genau, und dass ich übrigens das, was wie Yoshiko Saibu und seine Freundin Alex Wester sich geäußert haben, also dass ich das auch nur in irgendeiner Form teile, jeder, der mich kennt, weiß, nein, das fand ich ganz schlimm, das ist mir nur wichtig, dass jetzt keiner denkt, jetzt nimmt er den Yoshi Saibu in Schutz. Als Mensch nehme ich ihn in Schutz, weil ich sage, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber nicht für das, was er da gesagt und auch getan hat. Das ist mir noch ganz wichtig.
Richtig. Das fehlt halt noch, dass das mal richtig ausgeräumt wird.
Ja. Gut, aber sie spielen einen super Basketball, und zwar nicht in dem Punkt, dass sie wirklich geil spielen. Das war gegen Mexiko.
Brasilien ist es jetzt, ne?
Brasilien, habe ich ja gerade gesagt. Ja, du musst zuhören, Schmizo. Ich rede auch echt viel heute, sorry. Gegen Mexiko war nix, war echt nix, hat aber knapp gereicht. Gegen die Russen war auch nix, hat aber auch knapp gereicht. Und da ist mir aufgefallen, selbst wenn sie Kacke spielen, das ist entscheidend für mich. Die lassen die Köpfe nicht hängen, die klatschen sich ab, die rennen sich die Lunge aus dem Leib und dann gewinnen sie diese beiden Spiele. Und gestern auch, starten sie gut, führen, dann plötzlich kriegt Kroatien einen Lauf und du denkst, ach du Scheiße, ausgerechnet jetzt hier im Halbfinale verlieren sie und gehen raus. Aber nein, sie kommen wieder zurück und wirklich, und das finde ich so großartig, will das jetzt nicht größer machen, als es ist, aber sie funktionieren als Mannschaft. Ich denke, das wird ein Krimi heute gegen Brasilien. Brasilien. Also nochmal, wir nehmen sonntags auf. Aber ich würde es der Truppe gönnen, weil man mag ja zu Sport große Ereignissen gerade stehen, wie man will, ob die Sinn oder nicht Sinn machen. Wir beide wissen, Schmieso, das haben wir von allen gehört, mit denen wir gesprochen haben, für Sportlerinnen und Sportler geht mit der Teilnahme an Olympischen Spielen, auch wenn sie unter anderen Rahmenbedingungen stattfinden, einfach ein Lebenstraum in Erfüllung.
Ist so. Noch eine kurze Sache zum deutschen Basketball, weil wir ja auch über Paul Zipser gesprochen haben. Gab jetzt schönerweise eine erste öffentliche Rückmeldung sozusagen von ihm. Bilder vom Rehab sozusagen, vom Wiederreinfinden hoffentlich ins normale Leben. Und ich habe mich einfach nur gefreut, da ja zu sehen, kann sich jeder auf Instagram anschauen, dass er so weit wie in einem guten Genesungsprozess, wenn man das so sagen kann, wirkt ja erstmal gut, wenn er die Zeit und die Muße hat, da auf Social Media mal ein bisschen was den Leuten mitzugeben, die sich sicher alle fragen, wie es ihm geht. Ja, drücken wir weiter die Daumen, dass das
weiter so gute gut Besserung
weitergeht. Ja. Hoffen wir's. Genau.
Tour de France noch schnell. Tour de France.
Ja, richtig. Da habe ich jetzt in der Tat nicht so viel. Ich habe am Anfang gesehen und dann ist dieses mit dem Ale Omi Opi-Schild passiert. Dann hatte ich eigentlich schon wieder genug von dieser Tour. Es ist leider wirklich so, dass damit noch viele, zum Beispiel Primoz Roglic hat ein schwieriges Jahr. Aber es gibt wirklich einige, die sagen, diese Stürze, die fielen, war ja nicht nur der eine. Es war ja leider wahnsinnig sturzüberladen die ersten Tage. Die Haut ist einfach brutal aufgeschürft. Der Körper braucht Kraft, um die zu heilen, und die zieht's dir dann halt weg. Die sind ja schon voll am Rand von jeglichem, was Menschen möglich ist, und das schwebt so ein bisschen, finde ich, ein bisschen bitter über dieser Tour. Sonst gibt, glaube ich,
Pogacar fährt alles in Grund und Boden. Der hat gestern hat er den anderen so Favoriten aus, ne? 2-3 Minuten abgenommen. Das sieht fast so aus, als könnte da überhaupt keiner mitgehen. Der ist so stark, das ist wirklich unglaublich. Also das war gestern extrem beeindruckend. Und meiner Meinung nach war das gestern schon die, es gibt keine Vorentscheidung, ich weiß, es geht an alle Germanisten. Aber für mich war es die Vorentscheidung der Tour de France in diesem Jahr, weil auch alle anderen Kontrahenten, Yates, Thomas, Roglic hast du angesprochen, Carapaz habe ich gedacht, aber der wird auch nicht hinterherkommen. Beim Team Bora Hansgrohe konzentrieren sie jetzt auf Wilco Keldermans, aber auch der ist als Siebter momentan nicht in der Lage, dem Pogacar zu folgen. Also wenn nicht was ganz Komisches passiert, heißt der Tour de France-Sieger auch in diesem Jahr wieder Tadej Pogacar. Der ist wirklich richtig gut drauf. Und zu Emanuel Buchmann, der jetzt doch noch ins Tour-Team gerückt ist, der ist nur noch Helfer, Unterstützer für Keldermans. Er hat gestern irgendwie eine knappe halbe Stunde verloren auf der Etappe, hat dann auch rausgenommen irgendwann. Aber der wird, wenn, dann kann er vielleicht eine Bergetappe mal gewinnen, weil sie ihn jetzt auch fahren lassen, weil er in der Gesamtwertung keine Gefahr mehr ist. Aber ansonsten spielt er keine Rolle. Aber das war ja auch nicht geplant für dieses Jahr. Schöne Zusammenfassung, ne?
Hast du gut gemacht.
Weißt du übrigens, dass einer, den ich noch erlebt habe im Radsport, ich habe ja hin und wieder mal so Radsport-Geschichten für die Telekom moderiert, dass der jetzt plötzlich wieder eine Etappe gewinnt. Mark Cavendish, ein Sprinter, der war eigentlich quasi weg vom Fenster, und jetzt hat er, glaube ich, im Moment das grüne Trikot als bester Sprinter bei der Tour de France. Das nur mal so am Rande. Wahnsinn.
Ich dachte, du sprichst jetzt von Jan Ullrich, aber dann mach's doch. Entschuldigung. Formel 1, da sind wir jetzt natürlich auch vor dem Rennen. Das macht aber, glaube ich, auch nichts, denn Spielberg, die zweite, es sieht sehr so aus. Mein Gott, ob es dann schlussendlich so kommt. Aber wir haben gerade schon einen kleinen Machtwechsel. Hamilton fragt sich, wo kommt diese unglaubliche Power des Honda-Motors im Red Bull her? Aerodynamisch scheinen sie einen relativ großen Vorteil zu haben. Die Red Bulls, da waren sie letztes Jahr schon wohl ebenbürtig, und da hat der Motor das nicht so ganz gezogen wie Mercedes. Das sieht jetzt anders aus. Jetzt der Red Bull Ring ist natürlich überraschenderweise die Hausstrecke. Da war das erste Rennen ja schon relativ klar für Verstappen. Jetzt ist Hamilton startet ja auf 3, glaube ich, ne?
Vier.
Auf 4 sogar. Siehst du, also da wird's da müsste schon Vogelwildes passieren, damit das nochmal, ja, damit das nicht einen weiteren Ausbau der Führung von Max Verstappen gibt. Heißt ja alles noch nichts. Hamilton, jetzt wissen wir endgültig, er hat einiges vor, denn er hat seinen Vertrag nochmal um 2 Jahre verlängert. Das war ja alles so ein bisschen Gepoker und nur ein Jahr und ist man sich doch nicht so grün. Jetzt haben sie sich wohl so zusammengefunden, dass sie sagen, okay, hier den 8., den gehen wir auf jeden Fall nochmal intensiv an. Aber Tendenz jetzt gerade ist schon so, dass Red Bull sogar zumindest auf so einer Strecke, ist ja eine Strecke, die eher dem Red Bull entgegenkommt, aber auf so einer Strecke Mercedes sogar relativ deutlich wegfährt. Das ist schon interessant.
Ja, ich bin immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe das auch nur so mitbekommen, Qualifying. Überragend übrigens Lando Norris, was der im McLaren fährt in diesem Jahr. Muss man wirklich sagen, der ist auf 2.
Das ist auch noch spannend für die Zukunft.
Wie ich sage, ne? Checo Perez, ne, kommt dann auf der 3.
ja, dein Buddy, Checo, so. Ihr zwei Checker.
Und auf der 4 ist Hamilton. Und das macht es natürlich besonders schwierig, dass er eben den zweiten Red Bull vor sich hat in der Startaufstellung. Dann den wirklich schnellen Lando Norris. Ja, wie gesagt, das letzte Rennen war jetzt im Großen und Ganzen zumindest vorne echt eher langweilig. Aber insgesamt haben wir schon mehrfach festgestellt, gibt die Formel 1 wieder einiges her. Ich bin auch mal gespannt, Vettel, der musste, glaube ich, 3 Plätze nach hinten, startet jetzt von der 11.
Ja, das war nicht, das war das Manöver da gegen Alonso, glaube ich. Genau. Ne? Oder das heißt Manöver. Er hat ihm einfach da voll die Fahrt rausgenommen aus seiner Runde.
Aber es ist auf vielen Ebenen ist das interessant. Also wie gesagt, vorne natürlich haben wir wirklich, ich würde das schon noch als Zweikampf bezeichnen zwischen Verstappen und Hamilton. Da werden auch wieder Kurse kommen, die vielleicht Mercedes eher liegen. Und dann wirklich so im Feld dahinter die Ferrari mit Sainz und Leclerc, Lando Norris.
Das ist schon krass, oder Buschi? Ganz ehrlich. Wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, irgendwann ist Ferrari mal die 4. Kraft in der Formel 1, das ist doch Wahnsinn.
Aber also korrigier mich, war das nicht auch erst für Michael Schumacher ein bisschen schwierig? Ist das nicht immer wieder mal, dass Maranello so ein bisschen Probleme hat?
Ja, aber sind die mal so durch? Ja gut, das war
das ist schon zu lang her,
aber dass die so durchgehangen sind.
Das ist schon schlimm.
Konstant. Ja, also,
ja, zumal es ja zwischendurch immer mal hieß, boah, jetzt also der Motor von denen und die sind aber stark und da ist ja wirklich nichts, ne? Also die sind auf der Büßerbank im Moment, wobei ja immer wieder mal so ein Aufflackern da ist und die haben ja 2 gute Piloten mit Leclerc und auch Carlos Sainz ist ein richtig guter Formel-1-Fahrer. Aber du hast schon recht, spannend ist eben, dass McLaren ihnen da den Rang abläuft als 3. Kraft. Ja, aber ich finde das spannend.
Und Buschi, Sie sind, also wenn wir die Teamwertung anschauen, sind Sie punktemäßig deutlich näher an der Scuderia Alpha Tauri als an Red Bull und Mercedes. Also das ist schon.
Davon sind Sie Meilen weg, da hast du recht. Ja. Davon sind Sie Meilen weg. Aber, ach, finde ich gar nicht so schlimm. ist halt der Mythos Ferrari.
Ja, bei mir ist der voll. Da bin ich als Kind über die Schumacher-Jahre zu hart dran.
Ja, das verstehe ich.
Du setzt dich eher mit Leuten wie Checo Perez auseinander. Ich hänge eher an der roten Göttin.
Du, ich sag's dir, wie es ist. Ich war, für mich in der Formel 1 gibt's, ich bin auch nicht der sagt, mein Held dieser Sportart ist Michael Schumacher. Mein Held dieser Sportart. Und ich habe geweint, als sein Imola tödlich verunglückt ist. Ist Ayrton Senna gewesen, ganz deutlich. Ja. Den hast du gar nicht so bewusst erlebt.
Nee, leider
nicht. Aber für mich, und was dieser Mann auch für eine Nation, für Brasilien bedeutet hat, klar, die sind auch immer ein bisschen emotionaler als wir Europäer. Aber dieser Mann, was man so mitbekommen hat damals, der hat das Autofahren auf eine völlig neue Ebene gehoben. Das war schon sehr besonders, muss ich sagen.
So,
gut, ich schweife ab.
Ja,
Fußball wollten wir noch besprechen.
Das wollten wir auch noch mal davor noch kurz Snooker. Hast du das mitbekommen?
Oh, du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass jetzt gerade irgendwo wieder Snooker gespielt wird.
Nee, da war auch nichts Wichtiges. Deswegen können wir mit Fußball weitermachen.
Leck mich doch am Arsch. Was soll denn eigentlich, pass auf, ich steige in diesen Sport-Podcast ein mit einer Ode an dich, wie gut du dich in sozialen Netzwerken immer präsentierst. War anders, ne?
Ja, das war anders. Da überlegst du jetzt nochmal was von einer Dreiviertelstunde. Ich weiß, in deinem Alter ist eine Dreiviertelstunde verdammt lang her, aber da überlegst du jetzt noch.
Ich bin einfach zu aufgewühlt gerade. Mir geht so viel, das ist Wahnsinn, mir geht so viel durch den Kopf, Schmieso. Ich habe so Phasen, wo ich so nachdenklich werde, wohin wir so alle gemeinsam reisen, im Job, in der Gesellschaft. Ist nicht gut. Aber manchmal ist auch wichtig. Und dann wieder Spaß in der Bank. Gleich setze ich mich auf den Roller und fahre hier ein bisschen durch die Gegend und dann ist wieder gut.
Schön.
Ja. Ich habe mir nämlich jetzt einen Roller, ich habe mir jetzt einen Roller gemietet, wieder so einen feuerroten, wie letztes Jahr schon mal, so ein 300er GTS, so eine Vespa, und dann lasse ich es wieder scheppern und fahre hier durchs Bergische Land und so. Das ist schön. Wo waren wir stehen geblieben?
Fußball. Das erste war ja Schweiz gegen Spanien.
Ja, wo wieder alle logischerweise sagen, ach, wir hätten es den Schweizern so gegönnt, ne, mit dem Kampf. Aber wenn du halt den Ausgleich machst und...
Einen von vier Elfmeter, das ist schon Wahnsinn. Also einen von vier, da kann ich mich echt selten dran erinnern. Also zwei
ja, und
von
vor allem vier, auch, ey, so viel, so schlecht geschossene Elfmeter.
Das war schon...
Auf beiden Seiten übrigens.
Witzigerweise, weißt du, das ist jetzt Küchenpsychologie, aber es ist halt in dem Moment, wo der Busquets gleich mal den ersten für die Spanier, der Busquets, ja, der Chef dieser Mannschaft, der die wieder komplett stabilisiert hat, als er dann endlich nach Corona zurückkam, dass der direkt mal den ersten liegen lässt. Das ist schon spannend, weil das ist ja gefühlt schon der Moment, wo man sagt, ja, und dann der erste war ja auch drin, nee, oder war es der zweite von den Schweizern? Ich weiß es gar nicht
der
mehr.
Der erste war drin, die haben ihren ersten gemacht. Doch.
So, und dann gefühlt bist du ja ganz nah dran. Dann bist du ja jetzt gerade im Driver's Seat sozusagen, ne? Und ab dann hast du was zu verlieren. Und es ist die weichen Faktoren, es ist dann oft so, was zu verlieren zu haben, spielt sich einfach viel, viel schwieriger. Gerade im Elfmeterschießen, wo es fast eh nur noch um Nerven geht. Das fand ich schon interessant. Und zu den Spaniern, ich weiß, es ist halt... Mir hat einer geschrieben, wir hätten das fälschlicherweise als Tiki-Taka bezeichnet, was sie spielen, weil Pep hat mal, Moment, das fand ich ganz interessant, Pep hat mal eindeutig gesagt, Tiki-Taka ist nur der gute, der gewinnbringende Ballbesitz. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann doch nicht für mich,
das
ich
heißt,
kann auch
man
nicht
spielt
sagen,
nur Tiki-Taka, wenn man gewinnt.
So, ich kann doch auch nicht sagen, Mensch. Umschaltspiel ist nur das, was Liverpool spielt, 30 Meter vorm Tor den Ball gewinnen und dem Gegner nach 10 Minuten schon drei Dinger eingeschenkt zu haben.
Ja,
nein,
vielleicht hat das auch irgendwie anders
ist manchmal auch 80 Minuten lang in seiner eigenen Hälfte rumstehen und 81 Meter Konter fahren. Naja.
Nehmen wir es einfach Ballbesitzfußball. Die haben im Schnitt über 65% Ballbesitz bisher bei dieser Europameisterschaft. Genau. Ich habe mich da mal in den Datenbanken umgeschaut.
Also was mir gut gefällt, ist schon so von der, wie Feldpositionierung, sie machen das Spiel mega breit. Die Achter, das, was ich dir damals zu Deutschland gegen England, wie ich es gerne gesehen hätte, die Achter schieben extrem hoch, weil sie wissen, der Busquets macht das schon zusammen mit den Innenverteidigern, uns zu sichern. Das sind so Sachen, die mir rein von der Positionierung gut gefallen. Aber man hat wirklich das Gefühl, da ist kein, ganz hart gesagt, da ist kein Interesse da, das Zweite nachzulegen. Warum sollen wir das Zweite machen, wenn es 1-0 vielleicht auch reicht? Und das rächt sich halt zu Recht sehr oft. Und selbst nach dieser roten Karte, sie sind die wirklich draufgegangen und wollten das Elfmeterschießen verhindern? Ich hatte nicht das Gefühl mit voller Konsequenz, sondern es war so, ach, gucken wir mal. Und das finde ich halt schon spannend.
Die besseren Chancen als die Schweizer.
Da, ja, das, so fair hat, muss man das stimmt. Sommer hat natürlich ein unfassbares Spiel gespielt. Ja. Aber das kennen wir ja, glaube ich. Der Underdog wird selten eine Chance haben, wenn er nicht einen herausragenden Torhüter an dem Tag hat. Und was hast du die rote Karte gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Hab ich nur
gelesen. Okay. Da habe ich mich schon, ich verstehe, dass man die geben kann, aber für mich wäre das so deutlich, da waren für mich viel mehr die Kriterien einer gelben Karte erfüllt. Das Bein ist angezogen, der Ball ist in der Nähe und natürlich trifft er ihn relativ hart.
Kann ich nichts zu sagen, Schmizo, habe ich nicht gesehen.
Also für mich war das, hätte ich nicht gegeben.
Zweites.
Ja. Und dann das Zweite an dem Abend war ja Belgien-Italien.
Ja.
Eigentlich das geilste Spiel dieser K.O.-Runde bisher, oder? Das war schon...
Ja, und für mich auch, obwohl ich das teile, dass Leute sich ein bisschen, vor allem in der Schlussphase, über die Italiener aufgeregt haben, für mich geht das auch vollkommen in Ordnung, dass Italien das gewinnt. Für mich waren sie auch die bessere Mannschaft über weite Strecken. Ich war dann doch schon ein bisschen enttäuscht von den Belgiern. Ich finde, dass Italien richtig geilen Fußball spielt, übrigens auch im Ballbesitzfußball. Die haben 58% oder 59% Ballbesitz bisher bei dieser EM. Die haben, das hat gestern irgendjemand gesagt, fand ich sehr gut, weil das so in Richtung weiche Faktoren geht. Die haben ihr Scheißspiel gehabt gegen Österreich aus ihrer Sicht. Das war das Spiel, wo sie sich schwer getan haben. Ja. Ich fand, das war ein richtig guter Auftritt. Jetzt bin ich mal gespannt, aber vielleicht kannst du mir das erklären. Dieser Schienenspieler ist er doch, glaube ich. Wie heißt der, Spinazzola, der sich die Achillessehne gerissen hat? Ja, das ist
bitter, dass der sich...
Der fehlt schon, ne? Der wird schon fehlen, ne?
Ja, der ist brutal wichtig. Ich, ehrlich gesagt, so genau kenne ich den Kader gar nicht, um da zu wissen, wer da nachrückt. Bei den Italienern bin ich mangels Kommentieren deren Liga gar nicht so frisch. Ich finde aber das, was du gesagt hast, ganz entscheidend. Ich glaube, in dem Spiel war es jetzt nicht ganz so viel. Da war es so 55% Ballbesitz für die Italiener. Aber ich bin da voll bei dir, dass ich auch von den Belgiern alles andere als begeistert war, weil der Elfmeter, ich hätte den nicht gepfiffen. Ich finde, der Doku geht davor schon zu Boden. Also das war schon mehr ein Geschenk als ein klarer Elfmeter, finde ich. Und ich finde, die hatten geile Chancen, weil sie eben überragende Einzelspieler, allen voran De Bruyne und Lukaku haben, aber all ihre Chancen waren aus Kontern. Ich fand auch, da war wahnsinnig wenig Esprit und Idee in Ballbesitz und da haben mir die Italiener auch viel, viel besser gefallen. Die haben wirklich mit einer Überzeugung einen Plan mit Ball durchgespielt und sich so Chancen richtig rausgespielt. Und ich finde, das gibt's halt inzwischen viel zu wenig im modernen Fußball. Deswegen freue ich mich immer, wenn nicht immer nur der Pragmatismus-Fußball, sondern auch mal eine klare, überzeugende Idee gewinnt.
Ja, ich fand bei den Belgiern tatsächlich, also das ist ja wirklich diese sogenannte goldene Generation, die müssen jetzt echt langsam so ein bisschen aufpassen, ja. Also die haben für die ist es ja fast ein Glück für diese goldene Generation, dass schon in anderthalb Jahren das nächste große Turnier ist. Da können die alle noch mal ran. Dann, wie heißt er hier, dieser Doku oder so?
Aber es ist nicht mehr viel Zeit. Also so, es gibt schon auch noch Jüngere wie Thielemans.
Da ja, und der, wie ist der Doku, der kleine Schwarze, genau. Der da richtig Betrieb gemacht hat.
Genau, von der ist ja noch ganz jung. Genau,
Da sieht man ja, da kommt, und Thielemans ist ja auch noch jung, da kommt ja schon auch was nach. Aber diese Generation, Witzel, Lukaku, die Azars, die Abwehrspieler da, Vertonghen und wie heißt der andere, Vermahlen und wie die alle heißen und Alda Weyer.
Die sind alle schon in aller Welt, vielleicht, aber eigentlich für die allermeisten von denen wird Katar das Letzte sein und ich, ganz ehrlich, ob ein De Bruyne mit seinem Stil, also ich wünsche mir, es ist ein ultra geiler Fußballer, aber weiß ich auch nicht, ob der mit 33 noch so krass spielt, wie er es jetzt gerade tut, ne?
Ja, also wie gesagt, das wird interessant. Und nochmal, und du hast schon richtig gesagt, es fällt uns ja so ein bisschen schwer zu sagen, die Italiener spielen geilen Fußball, weil irgendwie geht das schwer über die Lippen, aber das ist echt so. Und wenn du dir die Kicker da anguckst, ich meine, das ist die zweite Hütte von Italien, vom Insigne. Wie geil war denn das? Robbenesque, ja, nur von der anderen Seite, von links nach innen gezogen und das Ding dann geiler eingeschweißt. Das macht Spaß.
Da hast du recht, wobei ich mir wirklich bei dem Tor, ich bin auch immer dafür, erstmal den Torschützen feiern und du hast völlig recht, den setzt
da
richtig.
Ja, da geht natürlich keiner drauf.
Ja, aber nicht nur keiner, ich glaube, es war Alderweireld in dem Fall. Das war eine Frechheit. Der sieht den 10 Meter auf sich zulaufen und das Einzige, worum er sich kümmert, ist, ich nehme mal die Hände hinterm Körper, damit ich nicht Hand spiele. Also, da habe ich mich so aufgeregt. Das war so schlecht verteidigt von einem einzelnen Mann mal. Aber du hast völlig recht, die Italiener, geiler Ball, diese Schauspielerei, damit werde ich halt nie warm. Und das ist natürlich auch. Aber ich finde, die Italiener machen es schon extremer als fast alle anderen, muss ich ehrlich sagen.
Ach ey, guck dir mal an, was haben wir schon von anderen Fußballern erlebt, was für Aufführungen, ganz ehrlich. Natürlich, das Immobile-Ding war einfach so geil, weil es einfach in dem Moment, wo dann ein Tor fällt und der Trottel aufspringt, ja, wie nach der Wunderheilung, dann ist er halt im Fokus, da siehst du, da denkt er auch gar nicht drüber nach. Aber nochmal, ich warne davor, zu sagen, dass das nur die Italiener machen.
Nein.
Das haben wir von allen schon gesehen. Das war halt scheiße und natürlich, wie Bellaretti genial kommentiert, als er dann irgendwann sagte, als wieder einer am Boden lag. So eine Verletzung tut schon zu diesem Zeitpunkt ganz besonders weh. Ja, also wo er natürlich hat er super rausgestellt. Ja. Ja, es nervt dann, aber es nervt doch bei jedem. Ganz besonders nervt es, wenn Deutschland zurückliegt und der Gegner das macht und immer liegen bleibt. Wenn die Deutschen führen und machen das, findet man das plötzlich gar nicht mehr ganz so schlimm.
Ich bin mir sicher, die Belgier sind innerlich da. Da ist ja nichts mehr passiert in den letzten 10 Minuten. Da sind die sicher gestorben, aber mein Gott, es ist...
am Ende haben sie einfach nicht das aus dieser Mannschaft rausgeholt, was in ihr steckt. Fertig,
das finde ich
aus.
Auch. Die können sich nicht beschweren, weil in dem, da ist das bessere Team weitergekommen mit Italien. Das ist genau so.
Ja. Dann das dritte Ding habe ich nicht gesehen, da hat der Köppen mir nur immer gesagt, oh, Dänemark führt 1-0, Dänemark führt 2-0, und mein spontaner Reflex, ohne irgendwas von dem Spiel gesehen zu haben, war, es wäre halt einfach die Geschichte dieser EM. Ja. Wir fangen an mit diesem Wahnsinnsschock und der, ja, man kann ja in dem Fall sagen, Tragödie um Christian Eriksen, und beenden das Turnier wie 92, als sie von McDonald's direkt zur Europameisterschaft kamen und Europameister wurden. Und diesmal haben sie einen Schock, von dem du dich normalerweise nie wieder erholst, kommen glücklich in der Runde weiter und sind am Ende Europameister. Das wäre die Geschichte, die ich lieben würde.
Also das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Und so ein bisschen sind sie ja auch mit irgendeiner Macht da im Bunde, weil ganz ehrlich, da muss ich schon sagen, also ein Unentschieden, darüber hätte sich schon keiner beschweren können. Mein Gefühl war, aber gut, die waren halt auch in Führung, das ist immer, ne, die Dänen gehen in der 5. Minute über eine sehr gute Ecke und den Kopfball von Delaney in Führung. Manchmal verzerrt sowas ja auch ein Spiel, weil warum solltest du in einem K.O.-Spiel, wenn du jetzt nicht die deutlich begnadetere Mannschaft bist, so wie ich es von den Spaniern gegen die Schweiz erwartet hätte, warum soll Dänemark gegen ein echt gutes Tschechien sagen, wir gehen jetzt mit Gewalt aufs Zweite? Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Aber wenn ich so alle Chancen, die Spielanlage und so zusammennehme, also es hätte eigentlich mindestens unentschieden ausgehen müssen. Mhm. Wir sind uns ja einig, wir lieben diese dänische Geschichte, deswegen konnte ich damit total meinen Frieden machen. Aber die Mannschaft mit mehr Abschlüssen, mit mehr Initiative in dem Spiel, sicher auch, weil sie eben 85 Minuten lang hinten lagen, quasi das ganze Spiel, war bestimmt Tschechien. Aber die Dänen, das ist halt das Entscheidende. Du schlägst einmal, wie oft haben wir bei Frankreich und England drüber geredet? Du machst über eine Standard die Führung, fährst dann einen Konter, den du besser nicht spielen kannst. Und die Tschechen, vielleicht war, so dumm das klingt, vielleicht war das 1-2 fast ein bisschen zu früh. Weil, weißt du, wenn du es in der 80. schießt, dann rollst du einfach nur weiter. Die schießen das kurz nach der Pause und wurden dann, das war ein richtiger Sturmlauf, direkt aus der Kabine raus, zweiten Stürmer gebracht, Druck gemacht ohne Ende, das Tor gemacht, natürlich über Schick. Naja, und dann hatte ich das Gefühl, die haben schon versucht, aber sie sind eben nicht aufs Ganze gegangen. Und das war dann... Ich hatte eher das Gefühl, es tröppelte dann so zu Ende. Es gab gar nicht diese heiße Schlussphase so richtig.
Also ich finde es sehr, sehr schön zu beobachten, dass du dich auch ein bisschen jetzt den weichen Faktoren annäherst. Ich glaube aber in diesem Fall, damit das hier auch ein bisschen kontrovers zur Sache geht, das ist sehr konstruiert. Die Tschechen werden schon froh gewesen sein, dass sie recht früh das 1-2 machen. Dann hatten sie ja noch viel Zeit. Das klappt übrigens, wenn es klappt, ist es geil, so wie du es beschreibst. Erst spät den Anschluss und dann nochmal mit letzter Pulle, weil man nochmal alles nach vorne wirft und egal was passiert, dann macht man auch noch den Ausgleich und geht in die Verlängerung. Aber Schmizo, ich glaube, wenn wir statistisch da rangehen würden, gibt es keine Belegung der Tatsache, dass es besser ist, erst spät den Anschluss zu machen.
Das kann
nein,
ja sein.
Nein, ich verstehe. Hey, stopp, ich verstehe, was du meinst. Das kann schon mal zutreffen, aber die werden jetzt nicht sauer gewesen sein, dass sie
nein, bestimmt nicht, aber sie haben
ich weiß, was du
beste
meinst.
Phase druckmäßig direkt mit dem Tor gekrönt, und in so eine irre Druckphase sind sie aus meiner Sicht dann nie wieder reingekommen.
Aber du weißt auch genau, wie es auch laufen kann. Du kannst auch, wenn du dann nach dem Anschluss mit Hurra und Balliho nach vorne spielst, kriegst du einen Konter. Wenn du dann in der 89. das 3-1 kriegst, bist du übrigens raus. Wenn du in der 60. das 3-1 kriegst, hast du noch eine halbe Stunde, um noch 2 Tore zu machen. Also das ist sehr hypothetisch, mein lieber junger Padawan.
Gut, was nicht hypothetisch ist...
Stopp, ganz kurz. Glaubst du, dass der Schick in Leverkusen bleibt? Ich meine, der macht 5 Hütten bei der Europameisterschaft. Da werden jetzt einige anklopfen, oder?
Ja, gute Frage. Aber ehrlich gesagt glaube ich, also ich weiß natürlich nicht, ist ja jetzt nicht so, dass der dort bisher irgendwie alles kaputtgeschossen hätte und der Halsbringer ist.
Aber das ist doch scheißegal. Der hat 5 Tore bei der EM gemacht, da gucken sie alle hin.
Richtig. Und deswegen kann es ja sein, dass Leverkusen sagt, boah, wir haben gar nicht den Glauben, dass der bei uns so durchzieht wie bei der EM. Und deswegen...
Auch ein Gedanke. Und dass die dann sagen, du, wenn da jetzt einer 40, 50 Millionen bietet, auf Wiedersehen.
So.
Okay, so wie Manchester United für Jadon Sancho 85 plus X bis zu 95 Millionen an Borussia Dortmund zahlt.
Das ist ja, den Transfer von Sancho mussten sie ja jetzt so schnell durchziehen, weil sonst hätte der Sancho ja wieder nicht in der Startelf stehen dürfen. Weil der Southgate weigert sich ja, Bundesligaspieler in die Startelf, das macht der nicht.
Sag mal, das habe ich jetzt auch irgendwo gehört, spaßesweise natürlich, aber war das Thema?
Ja, aber ganz ehrlich, es ist schon auffällig. Ich weiß, also der nimmt den einmal nicht in den Kader, dann spielt er eine kleine Einwechselrolle, dann ist der Wechsel und zack steht er in der Startelf. Also ganz ehrlich.
Aber Schmizo, der Southgate stellt doch nicht danach auf, wo der Sancho unter Vertrag
steht. Ja, aber Buschi, es wirkte schon sehr kurios. Warum? Aha. Also Saka
war schon mal in der
Startelf. Rashford schien eigentlich auch näher dran als Sancho. Aha. Dass dann auf einmal Sancho als, man muss ja erstmal so sagen, die haben vier herausragende Flügelspieler. Sancho schien die Nummer 4 zu sein. Mhm. Dann ist der Wechsel und auf einmal ist er die Nummer 2. Also, dass Sterling spielt, ist klar. Das ist ja Wahnsinn, was der spielt. Aber naja. Ich will da auch nichts unterstellen, aber es wirkt da einfach.
Ja, interessant wird dann ja, was er Dienstag dann macht, wenn es in Wembley, das ist auch Wahnsinn, ne? In Wembley zu Hause gegen Italien, das wird echt. Spielen die doch, oder? Nee, Quatsch, Italien spielt. Nein, die spielen gegen Dänemark.
Die spielen gegen Dänemark. Spanien spielt ja die
Wiederauflage. Die spielen Dienstag gegen Italien.
2012. Genau, Italien, Spanien.
War ich jetzt durcheinander.
Aber mit Schick hast du, aber ich habe das doch, das ist schon so, dass der Schick ist jetzt in Leverkusen, das ist ja auch so ein bisschen die Leverkusener Krankheit, der Schick ist doch jetzt in Leverkusen nie mit wahnsinniger Effizienz aufgefallen. So wie
ja, der hatte auch Verletzungsprobleme, dass der, also pass auf, ich glaube auch Leipzig hätte ihn nicht ziehen lassen, wenn die das ganz große Ding in ihm sehen würden.
Zumal sie ja einen ganz ähnlichen Spieler direkt danach wieder für ihn geholt haben.
Naja, und zumal man ihnen ja in der vergangenen Saison vorgeworfen hat, sie holen keinen Titel, weil sie keinen Knipser haben.
Ja, ja.
Das ist ja die lustige Geschichte, nachdem sie Schick weggeschickt haben. So, deshalb war ich ja so, das war ja auch nur so, das wollte ich nur so in den Raum schmeißen. Es ist ja so spannend, weil über den reden jetzt ganz sicher viele. Nicht nur, weil er diese geile Bude da aus 50 Metern gemacht hat, sondern weil er halt neben Cristiano Ronaldo der ist, der 5 Tore bei dieser Europameisterschaft gemacht hat. Und du weißt ja, wie es funktioniert. Ich will noch ganz kurz bei den Engländern bleiben.
Ja.
Es wird dann jetzt wirklich interessant. Man könnte ja auch sagen, gegen die Ukraine, da hatten sie eine breite Brust, nachdem sie Deutschland geschlagen haben. Und vielleicht haben sie auch gesagt, gegen die Ukraine können wir mal was ausprobieren. Das tut mir jetzt echt leid, dass ich das im Zusammenhang mit Jadon Sancho, der echt ein begnadeter Kicker ist, sagen muss. Ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, dass der Wechsel zu Manchester United über die Bühne ist. Ich finde auch das Potenzial der Engländer riesig. Und eins muss man übrigens bedenken. Das war ja alles andere als geil und schön. Und wir erinnern uns an das Spiel gegen Schottland. Aber am Ende hat der Southgate mit dieser Mannschaft in 5 EM-Spielen das Wichtigste gemacht, was er auch immer wieder betont hat. Nicht ein einziges Gegentor gekriegt.
Ja.
Und pass auf, du hast vorhin was gesagt, wie man denn wohl so agiert nach einer 1-0-Führung. Führ dir noch mal vor Augen, das war 4. Minute, glaube ich, das 1-0 gegen die Ukraine. Die Engländer haben übrigens nicht aufs 2-0 gespielt. Die haben,
nein.
Da deutete sich übrigens an, dass mein 1-0-Tipp gut hinkommen kann, weil da in der ersten Halbzeit so gut wie gar nichts mehr kam. Und dann wurde im Kommentar immer gesagt, ja, es ist ja jetzt brechen, jetzt tun sie sich schwer hier gegen die Ukraine. Und ich habe immer nur gedacht, ey, what the fuck, wie die tun sich schwer, die führen 1-0, die können
sich... Nee, ich finde, die Ukraine hat sich schwer getan.
So.
Mal
so,
sinnvoll
genau
an den
das.
Ball zu kommen.
Genau das, weil den Engländern konnte das übrigens scheißegal sein, ob da wenig passiert. Die hatten nämlich ein 1-0 im Rücken. So, und dann ist es übrigens wieder, ne, hier diese Geschichte mit weichen Faktoren, Momentum. Wenn du dann natürlich so früh zu Beginn der zweiten Halbzeit das 2-0 machst, dann kommt auch eine Lockerheit rein. Und dann haben die Engländer übrigens auch, und plötzlich geht das auch mit Harry Kane, dann haben die Engländer einen Fußball gespielt, wo man sagen kann, oh, die können das Ding holen. Das hätte ich übrigens auch nach dem Spiel gegen Deutschland noch nicht zwingend gesagt.
Ich ehrlich gesagt, ich finde, also mich erinnert das schon verflucht an Frankreich 2018. Ich finde, von den jetzt Verbleibenden noch im Turnier haben sie die besten Einzelspieler. Vielleicht hatten sie sogar direkt nach Frankreich schon den besten Kader. Die Portugiesen fand ich auch immer sehr stark, aber da hat es einfach hinten deutlich gefehlt. Die haben ja auf jeder Position wirklich absolute Top-Leute. Und ich finde auch, es ist natürlich irgendwo wahnsinnig langweilig, was sie in Ball gespielt haben. Ne? Du baust ewig auf mit deinen zwei Innenverteidigern plus den Sechsern. Dann schiebst du die Außenverteidiger hoch, lässt da immer so den Ball rumlaufen. Und ganz ehrlich, also mein Gefühl war, viel mehr Plan als, das machen wir mal 3 Minuten lang, bis der Gegner vielleicht nicht mehr so aufmerksam ist, weil er irgendwann genervt ist. Und dann soll Sterling einfach mal irgendwas initiieren und dann gucken wir, was rauskommt. So, das schien mir der einzige wirkliche Plan zu sein. Ab und an mal den Ball hinter die Kette versucht, hat aber fast nie funktioniert. Mhm. Sancho stand da mal weder weit im Abseits. Was mir bei den Engländern so gut gefallen hat, war die Arbeit gegen den Ball. Und deswegen habe ich dann auch verstanden, warum der Mount aus der Isolation direkt in die Startelf, obwohl Grealish ja ein überragendes Spiel als Joker gegen Deutschland gemacht hat. Der bereitet das eine Tor vor und zum anderen gibt er den Pass davor, also Vorvorlage sozusagen. Ich fand das so stark, wie variabel die waren. Die können problemlos mit Kane und Mount vorne draufgehen, wenn die Ukraine zu zweit aufbaut. Da hat sich dann immer einer drum gekümmert, dass der Sechser zugestellt ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war die Nummer 5 von der Ukraine. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich habe mir nur die
Nummer gemerkt. Ja, woher soll ich das denn wissen? Und wenn, dann würde ich ihn falsch aussprechen.
Sidorchuk sehe ich gerade. So. Du konntest aber auch blitzschnell mit Mount, weil der ja von 8er, 10er beides perfekt spielen kann, du konntest blitzschnell auch drauf wechseln, dass der Mount der linke Achter ist, wenn sie länger nicht im Ballbesitz waren. Phillips spielt den rechten Achter und Rice geht ganz klar alleine auf die 6. Mhm. Und du läufst vorne mit den zwei Außen, die noch in die Mitte schieben, an und gibst so ein bisschen die Bahn für die Schienenspieler frei. Mhm. Also ich finde, die waren unfassbar variabel gegen den Ball. Ich hatte das Gefühl, die haben die Ukraine mit einer Ausnahme, ich finde, sie waren hinten rechts ein bisschen wackelig. Ich finde, Walker stand oft zu hoch und hat sich ganz leicht überspielen lassen. Sonst fand ich, waren die unfassbar stabil und die haben die Ukraine immer in das reingezwungen, wo ich das Gefühl hatte, das will die Ukraine nicht. Und zwar, Innenverteidiger müssen direkt auf die Offensivspieler spielen. Und die Offensivspieler stehen direkt gegen Maguire, Stones, Rice und sind körperlich natürlich komplett unterlegen. Und dieser Plan, der könnte so, habe ich das Gefühl, gegen Dänemark auch verdammt gut ausgehen. Dass du ihnen die Schaltzentrale, Delaney und so zustellst, die Sechser, und sie zwingst immer nur von der Abwehr direkt in Sturm zu spielen. Damit werden die Dänen, glaube ich, auch nicht glücklich.
Ich rufe jetzt gleich den Mario Nauen von Sky an, den Vorgesetzten. Die sollen dieses Taktik-Feed, was da jetzt bei Magenta wohl immer gelaufen ist, jetzt sollen die jetzt mit dir machen. Ein Spiel der Fußball-Bundesliga am Wochenende.
Jetzt lass mich
Manuel Baum und Florian Schmidt-Sommerfeld analysieren aus der Vogelperspektive. Wie sollte man denn eigentlich richtig Fußball spielen? Das finde ich ganz gut, weil das würde ich mir angucken. Da würde ich schön zum Kaffee und zum Kuchen bitten und dann würde ich mir 90 Minuten Vogelperspektive, Stadiontotale angucken.
Vor 10 Minuten, als ich über die Tschechen geredet habe, waren dir das noch zu viel weiche Faktoren. Jetzt habe ich mir England, weil die mich halt sehr interessieren, mal ein bisschen in taktischer Hinsicht angeguckt. Das ist dir dann auch wieder nicht recht. Was möchtest du denn eigentlich, was ich mache in diesem Podcast?
Einfach du selbst sein, ich liebe das. Guck mal hier, ich halte dir das jetzt entgegen. Das bist du für mich. Du bist der Beste.
Komm, so. Dann mache ich jetzt noch, lass das noch mal. Das möchte ich auch auf Instagram, weil ich habe schon ein Bild gemacht, wie ich immer dein Gesicht nicht gesehen habe. Dann mache ich jetzt noch eins hiervon. Schön. Das verpuste ich jetzt direkt.
Da sind wir eigentlich auch durch jetzt, ne?
Ja, wir müssen natürlich schon noch, also du musst vor allem Tipps abgeben. Wie geht denn Italien, Spanien?
Das ist komplett klar. Die Spanier gewinnen das, hat keiner auf der Liste.
Wirklich?
Ich glaube, leider.
Da bin ich jetzt bei den Italienern.
Siehst du, ich sage 2-1 für Spanien. 2-1 für Spanien. Mhm. Und England beendet.
Aber warum? Buschi, warum?
Bauchgefühl. Ich kann das nicht. Wenn ich jetzt versuche, das zu erklären, lege ich mich hier mit einem der größten Taktikexperten im europäischen Fußball an.
Ja,
das werde ich nicht tun.
Spannend.
Und ich sage, es ist einfach ein Bauchgefühl. Ich glaube einfach, dass die Italiener. Doch, jetzt begründe ich es dir.
Ja.
Das ist natürlich wieder, werden jetzt die ganzen Experten werden wieder sagen, oh Gott, jetzt versucht er sich mit Fachwissen. Das ist ganz einfach. Das hatten die Italiener noch nicht. Bei dieser Europameisterschaft eine so dominant, was den Ballbesitz betrifft, dominant spielende und zwar von der Grundidee spielende Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass sie in der Lage sind, durch ein mega aggressives Pressing, durch ganz hohes Anlaufen, das zu verhindern, also die Spanier so unter Druck zu setzen, dass das nicht mehr funktioniert. Ich glaube, dass die Spanier das relativ zwanglos erstmal spielen können. Irgendwann wird den Italienern die Kraft ausgehen und dann können die Spanier ein bisschen was nach vorne machen. Das ist aber wirklich eher so, ich glaube, die Italiener sehen sich jetzt mit einer Art von Fußball konfrontiert, die ihnen ungewohnt daherkommt und die ihnen nicht liegt.
Das ist interessant. Ich bin nämlich auf einem ähnlichen Dampfer wie du, nur ich deute es ganz anders. Ich glaube, es wird so sein, dass da keiner von beiden hoch und aggressiv anläuft, sondern wenn der Gegner den Ball hat, werden die sich zurückziehen. Ich glaube nämlich, dass die Italiener, aus ihrem eigenen Ballbesitz einfach mehr Chancen und effizienter nach vorne spielen werden, als die Spanier es schaffen. Und deswegen wird Italien ein, zwei Torchancen mehr haben und so werden sie es am Ende gewinnen.
Spanien gewinnt das 2-1, Doppeltorschütze, einfach um es richtig rund zu machen für dich.
Morata. Ja, du kannst.
Wenn das jetzt passiert. So, pass auf, und England beendet die dänische Reise relativ schmucklos mit einem 2-0.
Ja, da bin ich mir
relativ sicher. Die stehen hinten so gut. Ich hätte mir ja tatsächlich Finale Wembley England-Italien gewünscht. Das wäre mein absolutes Traumfinale jetzt. Aber wie gesagt, mein absoluter, fast ja schon genialer Fußballsachverstand sagt mir, die Spanier werden das Ding gegen Italien 2-1 gewinnen. Mein Wunschfinale wäre Dänemark gegen Italien. Mein Traumfinale von der Bedeutung wäre England gegen Italien, aber das Finale wird England gegen Spanien.
Donnerwetter.
Schreibt das auf eure Tippscheine. Alle vier Halbfinalisten hatte ich richtig getippt.
Okay. Ja, ich bin echt.
Soll ich mich auch gar nicht so für feiern? Habe ich einfach Riesenschwein gehabt, dass ich da.
Aber ist doch schön. Ich glaube, wir werden ja. Bei England ist es, glaube ich, relativ wahrscheinlich, dass wir beide recht haben im Wembley und der Dänen werden ja wohl kaum bis gar keine Fanunterstützung auch haben. Spannend. Aber bei Italien, Spanien haben wir dann was zu diskutieren.
Ja. Und dann sind wir. Also jetzt sind wir ja erschienen am 5. Juli, also morgen oder heute oder gestern oder auch vor 4 Tagen. Das hängt davon ab, wann man diesen Podcast hört. Aufgenommen.
Kann man die denn jederzeit einfach?
Aufgenommen am Sonntag, den 4.7. auf, online gegangen am 5.7. Und dann sind wir wieder eine Woche später, ne? Am 12.7. sind wir auch wieder da, ne?
Werden wir dann drüber reden, wie es wirklich ausgegangen ist.
Ja. Und einen kleinen Blick schon mal so langsam Richtung Olympische Spiele. Obwohl, über Olympia zu philosophieren, wenn noch nichts passiert, ist total doof. Ne?
Ja,
den Bogenschießen Olympiasieger vorhersagen.
Das könnte. Das ist was. Buschi sagt in allen 608 Disziplinen die 3 Medaillen vorher.
Fliegst du denn eigentlich morgen nach Hamburg? Fliegst du morgen nach Hamburg?
Ja.
Ah, passiert, okay.
Ja.
Da ist ja, ich kann ja nicht, ist ja deutscher, wie heißt das, deutscher Sportjournalistenpreis?
Ja, morgen, ne? Ich nehme dir deinen Preis dann mit.
Ist das wieder im Champs-Élysées, im Grand Élysées?
Ist auf der Champs-Élysées.
Ne? Ja, ich kann nicht, genau. Es ist keine Arroganz. Ich habe das nur viermal das Ding gewonnen und dreimal war ich Zweiter in unterschiedlichsten Kategorien beim Deutschen Sportjournalistenpreis.
Ja, Moment, Zweiter ist doch auch gewonnen. Da kriegst du den Preis
Zweiter
in Silber.
Das hängt dann immer davon ab, hinter wem man, ich weiß gar nicht mehr, hinter wem ich Zweiter war. Bei den Moderatoren, glaube ich, mal hinter Opti und bei den Kommentatoren mal hinter Wolf Fuß. Das hängt immer davon ab, hinter wem man ist. Es ist eine schöne Auszeichnung, weil die Sportler tatsächlich abstimmen. Die Sportler wählen ihre Lieblingssportmoderatoren, Sportkommentatoren, Sport TV-Sender, Sportprogramme. Und ich finde immer, es gibt ja Leute, die sagen, ah, das ist doch scheiße, wenn die, über die du kritisch berichten sollst, das mögen, was du machst. Das ist plumper Quatsch. Die Sportler können das beurteilen, was Sportjournalisten machen. Und wenn die das mögen, ist das schon eine schöne Form der Auszeichnung. Dann sauf einen für mich mit morgen. Bring mir meinen Preis bitte mit. Kannst ruhig sagen, du würdest den Podcast mit mir zusammen machen, du darfst den mitbringen. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eingeladen war. ich stehe wieder in der dunklen Halle morgen.
Aber der Köppen ist wieder gesund, oder?
Ja, der ist Gott sei Dank wieder gesund. Der labert schon wieder nur Unsinn. Ohne Scheiß, wir hatten, ich darf das vielleicht gar nicht, doch, das verrate ich jetzt. Wir hatten jetzt einen Kandidaten, der hat von sich behauptet, er wäre großartig in Flachwitzen. Und der hat dann
Moment,
mit dem Köppen.
Ach, jetzt.
Ja, pass auf, ich sag dir eins. Wo lebt der Hase? Verstanden. Wo lebt der Hase? Wo lebt der Hase?
Im Loch?
In der Hoppelhaushälfte. Ja. So, pass auf. Wie nennt man ein in der Wüste oder in der Serengeti lebendes, extrem reinliches Tier? Ein in der Serengeti lebendes, extrem reinliches Tier.
Ich weiß es nicht.
Die Hygiene. So, pass auf. Und da hatten wir. Und da hatten wir jetzt einen Kandidaten, der war so drauf. Und dann auf der anderen Seite Jan Köppen. Ich sage dir, Schmizo, da waren ja 5, 6 Gute dabei, aber 5, 6 waren auch so schlecht. Ich glaube, ich habe das Studio verlassen. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Das alles ab Herbst bei Ninja Warrior Germany beim RTL. Also es geht echt schon wieder ab. Aber das Ding ist halt, wir sehen wenig Tageslicht, ne? Weil wir den ganzen Tag über immer bei der Produktion sind. Deshalb habe ich dich heute auch gebeten, dass wir schon ein bisschen früher aufnehmen. Also mittags schon, dass ich jetzt gleich noch jetzt fängt es übrigens, glaube ich, gleich an zu regnen. Ich könnte kotzen. Also das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Ja, leck mich doch am Arsch. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt, ohne Scheiß.
Sorry,
jetzt sind hier Tropfen an der Fensterscheibe.
Hat dein Roller denn ein Dach? Kannst du den?
Nein, der Roller hat kein Dach und ich habe auch mir kein Regentape ausgeliehen.
Hast du den Regenreifen auf den Roller aufziehen lassen?
Ey, das kann, ey, ohne Schmiso, ohne Scheiß. Jetzt geht das. Naja, gut, das sind nicht deine Probleme. Musst du denn eigentlich noch arbeiten oder nur feiern noch und saufen und dann die großen Sportjournalisten abfeiern?
Ich habe da jetzt noch ein bisschen Podcasten muss ich noch, aber sonst, ja.
Was denn noch? Schon wieder auch dein anderer erfolgreicher Podcast?
Ja, genau, der mache ich noch den Saisonabschluss mit dem Kollegen Markus Götz zusammen. Da freue ich mich drauf.
Macht der das? Ist dem das nicht so modern? Das ist ja eher so ein gesetzterer Sportjournalist, der Götz.
Ja, der ist
natürlich ein absoluter Handball.
Der geht
absoluter
Handballfachmann. Der ist nicht wie du, der geht mit der Zeit.
Ja, was du mir immer unterjubeln willst, dabei bin ich absoluter Technikfreak.
Ja, genau. Wieso lädt das denn jetzt wieder nicht? Was hat er denn jetzt gemacht?
Aber ich sag dir, so ein Roller ist so geil. Dieser Roller ist wirklich geil. Aber dass ich den, ohne Scheiß, jetzt fängt das richtig an zu regnen. Das ist doch eine Verarsche.
Hast wieder nicht auf den Wetterbericht geguckt?
Doch, eigentlich hieß es nachmittags ganz schön. Deshalb habe ich ja gesagt, komm, lass uns mittags aufnehmen.
Wird sich das auch gleich wieder verziehen. Nicht verzagen.
Irgendeinen muss ich jetzt dafür verantwortlich machen. Ich beschimpfe ja manchmal Leute völlig grundlos, um sie anschließend in den Arm zu nehmen, Bier auszugeben und
ja, mich zum Beispiel. Aber ein Bier hast du mir noch nie ausgegeben.
Was?
Ja,
pass mal auf, du hast dich schon, pass auf, du hast dich schon durchgefressen und durchgesoffen. Also bitte sei jetzt, ja, jetzt bitte werd nicht komisch. Ich bin auf eine gleiche Hochzeit eingeladen wie du übrigens im Sommer, habe ich gestern von Lisa
erfahren. Oh ja. Ende Juli. Ja, das wird schön. Oh, da freue ich mich.
Ja.
Oh, da freue ich mich.
Gut.
Da berichten wir euch dann von.
Ja, weiß ich gar nicht, ob man dann darüber, weil ja, wie, ja, du auf Feiern bist, das habe ich ja hier schon mehrfach angedeutet. Ich sage nur Schlagseite.
Ja, aber dann hast du doch was Lustiges zu erzählen. Und ich erinnere mich hoffentlich auch an irgendwas.
Gut, dann ganz viel Spaß in Hamburg morgen. Bin gespannt,
danke,
was dabei rauskommt. Das wirst du ja sicherlich uns dann allen erzählen am 12.7.
Das mache ich. Genau.
Stell den Regen ab hier.
Versuche ich.
Und drück die Daumen, dass das alles einigermaßen weiter funktioniert hier
und
beim Ninja-Sport.
Grüß den Köppen und die Laura von mir. Ja. Und,
pass auf, ganz kurz, Schmizo. Ich weiß es schon, ich meine, es ist jetzt Sommer 2021 und wir strahlen irgendwie ab Oktober, also im Herbst, Winter aus. Wir haben einen neuen Österreicher, der hier teilnimmt bei Ninja Warrior Germany. Der Typ ist unfassbar.
Aber gut, dass du sagst, ich muss jetzt, Leute, diesen Freitag, jetzt 9. Juli, Freitag,
jetzt komm nicht damit deiner
15 Sat 1, 99, einer schlägt sie alle. Das hat echt Spaß gemacht. Also zieht euch das rein, geht drum, 99 Spiele nicht zu verlieren. Ist egal, wie gut oder schlecht du es machst, das nur nicht als Allerschlechtester oder Schlechteste enden, dann fliegst du raus. Das hat wirklich krass Spaß gemacht. Da waren so witzige Bilder und Spiele dabei und geile Kandidaten, die sich gegenseitig abgefeiert und angefeuert haben. Und ich habe das mit der Johanna Klum zusammen kommentiert, moderiert, so, also vor allem kommentiert. Das hat echt brutal Spaß gemacht. Zieht euch das rein, weil ich hoffe, das gucken so viele Leute, dass es das wieder gibt. Weil ich habe echt, das hat einfach richtig Laune gemacht. 9.7. diesen Freitagabend 20:15 in Sat.1.
Ich kann jetzt keine Werbung für die Konkurrenz machen, das wirst du verstehen. Man darf nur das gut finden, was man selbst macht oder was der Sender überträgt, für den man auch arbeitet. Sat.1 arbeite ich nicht mehr für, kann ich an der Stelle nicht gut finden. Drück dir aber die Daumen, dass das Ding gut funktioniert. Und ganz kurz noch ein kleiner Spoiler, der Gewinner dieser Show gewinnt einen Coffeeshop in Amsterdam.
Nein, aber 99.000 Euro. So. Oh Mann, ey.
Schmizo, Schwiegereltern kommen heute Abend, ne?
Ja. Komm, besuch
dann jetzt. Dann bestell den lieben Gruß.
Das mache ich.
Helena natürlich auch. Benimm dich. Und wir, wann wollten wir nächste Woche aufnehmen? Hatten wir das schon ausgemacht?
Montagvormittag dann.
Ja, das könnte wieder, da müssen wir wieder gucken übrigens, kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja,
weil,
gut, dann zur Not direkt nach dem EM-Finale Sonntagabend. Aber das sind
ja, das kann leider passieren, weil ich glaube, Montag, also morgen.
Ja, aber jetzt lass doch die Leute nicht da. Das bereden.
Meinst du,
das
könnte sie langweilen?
Das könnte
sie
langweilen.
Ja, gut, dann gucken wir mal, wie wir das machen. Ich weiß noch nicht, wann wir da mit der Hochzeit kommen.
Macht's gut, liebe Lauscher.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Oh, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Und zu guter Letzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Da lasse ich aber meinen Kollegen am besten selbst zu Wort kommen.
Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast Heute wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein. Heute wichtig auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
Audio Now.